es geht nicht anders. Ich müsste da wirklich so einen Teil von mir verleugnen, dann würde es alles keinen Sinn mehr machen, weil ich dann nicht mein Leben leben würde. Ne? Haben die Milch- und Fleischlobbys gut gearbeitet, nämlich durch diese ganzen Verbote. Wenn wir, sag ich jetzt mal, da in der Vermarktung von pflanzlichen Produkten unheimlich eingeschränkt. Und das bedeutet für ein Startup eine Rückrufaktion, neue Etiketten, neues Design. Das kann einem auch schnell mal das Genick brechen und dann sind die wieder weg vom Fenster. Ne? Und das ist ja oft so der Plan, der dahinter steckt, leider. Ne? Also gerade jetzt bei Billie Eilish zum Beispiel. Ich war wirklich international die Erste, bei der sie im Interview wirklich ganz klipp und klar gesagt hat, dass sie vegan lebt. Also das kam danach erst raus.
Sieh zu, dass du Geld in die Finger kriegst. Also sieh zu, dass du dich professionell aufstellst. Geld bedeutet Macht.
Es gibt einfach keinen Grund, diese tierischen Produkte in ein Kind reinzutun. Also ich habe nur Gründe gefunden, die dagegen sprechen. Also und das war nochmal unabhängig von der ethischen Seite. Also dass wir eigentlich nur 12 Lebensmittel auf dem Teller haben, wo ich so dachte, so wow, ich meine, wie arm, ja, wie arm. Und kein Wunder, dass viele Leute Mangelerscheinungen haben, obwohl sie tierische Produkte essen, dass eigentlich die Nahrung, die wir so kaufen im Supermarkt, eigentlich wenig Nährstoffe enthält und dass es sowieso schwierig ist, im Grunde das alles zu decken. Aber vegan ist garantiert nicht das Problem dabei. Solange das ja okay ist, Tiere zu essen, muss ich mich nicht schämen. Aber in dem Moment, wo ich drüber nachdenke, dass das vielleicht doch nicht so okay ist, dann schäme ich mich. Und das Gefühl wollen wir ja unbedingt vermeiden. Ne? Diese Gier, über die wir sprachen, dass es ums Geld geht, ist ja im Grunde die Gier. Und die Gier kommt aus der Angst. Ne? Aus der Angst, zu kurz zu kommen, zu wenig zu sein, aus dem Mangel heraus. Und, ne, und dann zu appellieren an, ja, ich sag's jetzt mal ganz platt, an das Gute im Menschen. Ne?
Und wenn jeder halt das macht, was er am besten kann, dann haben wir halt eben die Möglichkeit, dieses Durchhaltevermögen an den Tag zu legen. Und dann bringt es ja auch eine gewisse Leichtigkeit mit sich. Dann macht es ja Spaß und sind wir in der Freude. Und dann machen wir es halt noch mehr und haben halt diese Positivspirale. Ne?
Wir müssen jeden Hebel nutzen, das denke ich halt. Jeden Hebel, den es gibt. Ne? Und der eine kann besser das, der andere kann besser das. Ja, jeder, der mithilft, wird gebraucht.
Herzlich willkommen zu Vegan Erfolgreich Glücklich, dein Podcast für ein freies und selbstbestimmtes Leben im Einklang mit deinen Werten.
Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und ich habe heute einen ganz, ganz spannenden Interviewgast am Start. Sie ist PR-Profi, Buchautorin, Dreifachmama, Yoga-Fan und vermutlich eine der wenigen Menschen, die beim Handstand zur veganen Erleuchtung kamen. Sie führt seit über 20 Jahren ihre eigene PR-Agentur, die Boutique-Agentur Kaspar Kommunikation in Hamburg, spezialisiert auf vegane Markenkommunikation. Finde ich sehr, sehr geil. Ihre Kunden sind internationale Konzerne, Startups und echte Pioniere der pflanzlichen Szene. Nebenbei hat sie Interviews mit Stars wie Billie Eilish, Felix Jehn und Lena Meyer-Landrut geführt, ein Buch geschrieben und zusammen mit ihrem Mann natürlich auch noch on top 3 Kinder großgezogen. Und wenn sie nicht gerade zwischen irgendwelchen Zoom-Calls, Interviews und Teenie-Dramen jongliert, verbringt sie täglich mindestens 2 Stunden auf der Yogamatte. Deswegen freue ich mich, dass sie heute hier ist und damit herzlich willkommen hier bei uns im Podcast, Katrin Kaspar.
Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Ja, super, super schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist mega busy und ich habe jetzt ganz, ganz viele Fragen und würde direkt am liebsten gleich reinstarten. Aber vielleicht kannst du uns nochmal mitnehmen, weil du bist ja seit über 20 Jahren im Bereich PR unterwegs und hast dich da entsprechend aufgebaut. Und diese vegane Szene, ich bin ja auch schon eine ganze Weile dabei, fing für mich so gefühlt an, so vor 10 Jahren so ins, ja, so ein bisschen in den Mainstream zu rücken. Magst du uns einfach mal abholen, wann die Idee kam, wenn es nicht von Anfang an war? Aber ich glaube nicht, dass du irgendwann dich spezialisiert hast auf das Thema Veganismus und das Thema pflanzenbasierte Startups, Unternehmen, Companies, wie auch immer.
Ja, also bei mir war das wirklich rein persönlich motiviert, dieser Fokus. Also ich hatte da jetzt keine Marktbeobachtung oder so betrieben, sondern einfach, weil ich meinen eigenen Lebensstil umgestellt habe, habe ich so überlegt, bei meiner Arbeit, ich mache ja nun PR, also Kommunikation für Unternehmen, für Marken. Ich würde das ja eigentlich gern für Marken, Unternehmen machen, bei denen ich das Gefühl habe, dass die wirklich was bewegen. Und zwar in der Richtung, die mir jetzt eben total am Herzen liegt. Also ich war eben selber vegan geworden 2009. Und ich sah aber noch nicht so richtig die Möglichkeiten. Also ich sah zwar den Bedarf, aber ich wollte ja auch Geld verdienen. Also 3 Kinder, du hast schon angesprochen. Wobei zu dem Zeitpunkt waren es erst 2. Und dann habe ich halt so nach und nach so ein bisschen meine Fühler ausgestreckt und geguckt. Und dann habe ich so ein paar Marken identifiziert, bei denen ich gedacht habe, die sind vegan, die wissen vielleicht noch gar nicht, dass das cool ist. Und man kann die vielleicht kommunikativ so ein bisschen nach vorne bringen. Und ja, das waren die ersten Kunden. Da habe ich teilweise auch praktisch nichts dran verdient, weil ich eigentlich für die einfach PR machen wollte. Und dann hat sich das aber über die Jahre eben so entwickelt, dass das wirklich ein immer größeres Standbein wurde und inzwischen fast ausschließlich meine Kunden sind. Und genau, du hast es angesprochen, inzwischen hat sich der Markt ja auch zum Glück dahin verändert. Ich habe ja auch dran gearbeitet.
Dank dir.
Ja, ein paar andere, glaube ich. Genau. Und sodass es jetzt natürlich auch einfach unendlich im Grunde viele potenzielle Kunden gibt. Also es machen ja auch viele herkömmliche Konzerne parallel. Also ne, kaum noch eine Molkerei, kaum noch ein Fleischkonzern, der nicht auch eine Plant-Based-Sparte hat. Da muss man dann natürlich immer gucken, inwieweit zahlt das jetzt wirklich auf die gute Sache ein. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Genau, aber so bin ich dazu gekommen und es macht natürlich Spaß, wenn man das Gefühl hat, man muss jetzt nicht mehr erklären, was ist überhaupt vegan. Also ich mache ja viel Pressearbeit, ich habe viel mit JournalistInnen zu tun und vor Jahren war das teilweise noch so, was ist das und das gehen sie mir weg so ungefähr und jetzt ist es wirklich ja schon normal und das war eigentlich auch immer mit das Ziel, so es zu normalisieren, in die Mainstream-Medien zu kommen und eben natürlich auch bei den Konsumenten im Mainstream anzukommen und das, denke ich mir, haben wir geschafft in den letzten 10, 15 Jahren.
Ja, mega, mega cool. Ja, es ist so krass, ne? Kannst du uns mal so ein bisschen abholen, weil du hast ja auch viele Einblicke so hinter den Kulissen, weil das finde ich nämlich sehr spannend. Warum ist es so, dass die wirklich krass erfolgreichen veganen Unternehmen, also diese veganen Brands, aber eigentlich gar nicht ideologisch dahinter stehen, also vegan sozusagen an den Start gegangen sind, sondern halt eben große Fleischproduzenten sind oder halt im Bereich Molkerei, was du erzählt hast, aber dass die so erfolgreich sind. Liegt es einfach daran, dass die halt schon von vornherein so platziert sind oder was glaubst du, was dahinter steckt? So im Vergleich zu diesen ganzen Startups, die es da draußen gibt. Also ich kenne so viele Startups, ich habe in den letzten 10 Jahren so viele Startups auf den ganzen Märkten umgesehen und dann plopp sind sie wieder weg und so. Woran liegt das?
Also da gibt es natürlich viele Gründe, aber ein wichtiger ist, dass natürlich diese Konzerne ohnehin gelistet sind im Handel mit ihren herkömmlichen Produkten und insofern ist es für die natürlich auch viel leichter, zusätzliche Produkte in die Läden zu bekommen. Also das kann man sich ja vorstellen, wenn ich als Einkäufer 20 Lieferanten händle, ist das was anderes, als wenn dann da noch jetzt 10 und 20 Startups on top kommen. Also ganz praktische Gründe und dann natürlich auch von den Kosten her für Startups ist es ja auch viel schwieriger, die müssen ja viel mehr investieren und dann auch noch on top Marketing zu machen. Also man muss ja nur mal einen Fernseher anschalten, was da für TV-Spots laufen von großen Konzernen. Ich meine, da träumen ja die Startups nur von. Das ist ja völlig unmöglich. Und so greift halt eins ins andere, sodass eigentlich die kleinen Startups wirklich unheimlich innovativ sein müssen, unheimlich hohe Qualität abliefern müssen, sich teilweise auch sehr ausbeuten, um überhaupt eine Chance zu haben. Das war früher natürlich insofern besser, als die Konzerne noch nicht aufgesprungen waren auf den Zug. Mhm. Und insofern halt die einzige vegane Schokolade halt von Altschock war. Ne? Und dann hat man halt die ins Regal gestellt. Aber jetzt Rittersport, Lindt etc. Und das sind ja noch nicht mal die ganz großen Konzerne teilweise. Ne? Also der Rittersport ist immer noch ein Mittelständler. Aber wenn wir jetzt bei der Fleischindustrie gucken, ich meine, das sind Konzerne, da ist dann die pflanzliche Sparte wirklich auch nur ein ganz kleiner Aspekt und da müssen die vielleicht noch nicht mal dran verdienen. Das ist einfach nur noch so ein Zusatzgeschäft, was man mitnimmt.
Ja, das ist interessant. Warum glaubst du, dass die sagen, also es lohnt sich nicht wirklich, wir verdienen nicht dran, warum glaubst du, dass sie das trotzdem machen? Sie sagen, das ist so ein Zusatzgeschäft.
Bei der Fleischindustrie ist es natürlich schon so, die sehen natürlich auch die Statistik. Und auch wenn es tatsächlich, ich meine, 2024 ganz leichten Anstieg wieder gab bei weißem Fleisch, also Hähnchen und so, generell geht der Konsum zurück in der westlichen Welt. So. Das wird aber im Moment global gesehen ja noch bei weitem überkompensiert. Also einmal natürlich durch das Bevölkerungswachstum, aber eben auch, weil in anderen Ländern, in Asien oder so, Fleischkonsum angesagt ist und man eher mehr essen will. Also das heißt, der Export läuft, aber sie stellen sich natürlich schon darauf ein, dass allein ja schon durch die planetaren Grenzen das Ganze nicht so weiterlaufen kann. Das wollen noch nicht alle wahrhaben. Also es gibt wirklich noch ein paar, die, ich weiß nicht warum, denken vielleicht, sie können vielleicht noch einfach sich noch ein möglichst großes Stück vom Kuchen sichern, bevor dann irgendwie alles den Bach runtergeht. Oder selbst davor kann man ja die Augen verschließen, gibt es ja. Aber es gibt eben auch dort Menschen, die das erkennen und die eben sagen, okay, wir müssen schon mal parallel was aufbauen.
Das ist krass. Nimmst du denn wahr, dass die Start-up-Szene in diesem Bereich zurückgegangen ist, jetzt auch gerade was deine Kunden angeht?
Naja, es gibt ja tatsächlich, also jetzt 2025 habe ich gerade eine neue Auswertung gesehen, wieder mehr Foodtech-Startups, so nennen sich ja viele, weil Tech, weil die ja schon auch neue Technologien nutzen, aber eben aus Pflanzen die Produkte herstellen. Und da gibt es wieder mehr Neugründungen. Also letztes Jahr war es tatsächlich eine große Delle, weil einfach die Investitionen ausblieben. Das hat aber natürlich in erster Linie mit der weltpolitischen Lage zu tun, ne? Also in unsicheren Zeiten investiert man ungern in Food, also Lebensmittel, weil da einfach diese Rohstoffkette, die ist so sensibel. Also man durch diese vielen Zutaten, die global eingekauft werden, ist es einfach unheimlich störungsanfällig. Und wenn du irgendwo eine Krise hast, einen Krieg, einen Ernteausfall oder so, dann bam, ist das natürlich womöglich, dass du nicht liefern kannst. Und dann wird lieber investiert in sichere Technologien, also Technologien eben, ne? Also wo du halt nicht so diesen Faktor Klima, Mensch und so stark drin hast. Mhm. Aber ja, es gibt sie nach wie vor und ich hatte schon gesagt, die planetaren Grenzen, im Grunde wissen wir es alle und auch die Politik fängt ja langsam an. Also es gibt inzwischen so auf nationaler Ebene so alternative Proteinstrategien. Dänemark ist da vorne dabei, Niederlande sind da vorne dabei. Deutschland fängt auch langsam an, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt gezielt Startups in dem Bereich fördern. Von nichts kommt nichts. Die haben einfach einen strukturellen Nachteil, so. Und der einfach durch die Geschichte, also die anderen haben halt diesen Vorteil und das müssen wir zumindest ansatzweise ein bisschen ausgleichen.
Spannend. Du hast es gerade angerissen, ich muss es einfach mal nachfragen, weil wir sind jetzt schon so voll im Eingemacht drin, aber ich finde es super. Was meinst du mit alternativen Proteinquellen? Hast du da Beispiele?
Naja, damit sind ja im Grunde alle Proteine, die aus Pflanzen kommen, gemeint. Also, dass man eben jetzt nicht Fleisch oder Milchprotein braucht, sondern also Proteine aus der Milch, sondern dass man eben das aus Hülsenfrüchten gewinnt. Also Soja, Erbsen, Bohnen wird ja alles schon genutzt. Dann gibt's ja auch, das wird inzwischen auch schon teilweise drunter gefasst, die Möglichkeit so aus Pilzen, also Mycelium, also das Pilzgeflecht, was unter der Erde am Pilz dranhängt sozusagen. Das sind unheimliche Möglichkeiten, die Technologie ist auch schon da. Also im Grunde, wenn man das ordentlich fördert, die Lösung liegt wirklich auf dem Teller, also buchstäblich vor unserer Nase. Es müsste nur, aber das ist jetzt wirklich ein sehr weites Thema, dass man anfängt, die Besteuerung zu ändern, dass man anfängt, die Subventionen umzuschiften und. Und das ist ein weiter Weg.
Naja, das ist ja wieder das ist die Frage, ne? Wer profitiert davon, dass es halt eben noch nicht so ist? Ja, es ist ja immer, ne? Follow the money und dann weißt du Bescheid. Ja, ist ein Riesenfass, ne? Was wir da jetzt aufmachen können. Was ist denn zum Beispiel, das hört man ja auch immer wieder mit diesem Insektenprotein, das ist jetzt ja, geht ja auch durch die Medien, also zumindest auch durch die Alternativmedien, ich weiß nicht, ob das im Mainstream so kommuniziert wird, ich glaube, das wird da eher gefördert, aber wie schätzt du das ein? Ist das etwas, also oder warum wird das überhaupt gepusht? Also weil so weg vom Tier ist ja augenscheinlich so weg von den klassischen Nutztieren, wenn man sie so betiteln möchte, aber bloß nicht zu vegan. Und jetzt spielen auf einmal Insekten eine riesengroße Rolle. Wie schätzt du das ein zum Beispiel?
Also nach den jetzigen Statistiken, so sieht es schon so aus, dass Deutschland da, also die Deutschen schon so ein bisschen eine Kaufzurückhaltung haben. was ich gut finde. Aber gut, man hat natürlich einfach geguckt, das ist eine günstige Möglichkeit, Protein zu erzeugen. Und es gibt ja immer noch so diesen Mythos, ja, pflanzliche Proteine sind nicht so gut. Ne? Also, dass sie, es gibt ja noch dieses biologische Wertigkeit. Also, es ist eigentlich auch, ich bin jetzt keine Ernährungswissenschaftlerin, aber nach meinen Kenntnissen ist das gar nicht so eindeutig. Also, es hat ja viel damit zu tun, wie kombiniere ich Proteine. Ne? Und kein Mensch isst ja jetzt nur Erbsen oder sowas. Ne? Also, solche Dinge. Aber generell, deswegen glaube ich auch, dass sich Insekten, also zumindest bei uns, jetzt nicht so durchsetzen werden, hoffe ich auch, weil du hattest es eben angesprochen, also dieser ganze ethische Aspekt wird da ja mal wieder völlig ausgeklammert. Mhm. Und da sehe ich wirklich persönlich auch überhaupt keinen Sinn drin, nur damit irgendwelche Leute weiter das Gefühl haben, ich muss aber Tier essen. So. Ja, gut, aber ich meine, die Industrie versucht das natürlich. Also es ist ja immerhin auch so, dass es ja deklariert werden muss auf den Verpackungen, weil das fände ich jetzt schon sehr, sehr gruselig, wenn das dann irgendwo drin ist vielleicht, ein Produkt, was vielleicht auch sonst pflanzlich aussieht oder wirkt. Aber das ist halt auch noch nicht so, hat sich noch nicht so durchgesetzt. Und wie gesagt, ich glaube es auch nicht. Also ich fände es auch irgendwie so ein bisschen Quatsch, weil wir haben ja Pflanzen und das erscheint mir deutlich einfacher, die Proteine daraus zu nutzen.
Ja, ja, interessant. Also du glaubst wirklich, das ist so eine Idee von, es muss immer noch vom Tier kommen, damit es funktioniert.
Ich glaube, da hat jemand gar nicht in dieser Kategorie gedacht, weil der für den das selbstverständlich ist, dass Tiere dazu da sind, ausgebeutet zu werden. Mhm. Und wenn wir ein Problem haben mit Platz, also Ressourcen, ne, Wasser, Energie, Land, auch Insekten sind doch ganz klein, kann man ganz viele von irgendwie züchten. Ich glaube, die Menschen, die sich das ausgedacht haben, denken nicht in dieser Kategorie, ne, ethisch. Das ist jetzt ein bisschen fies, was ich sage. Ich hoffe, es hört keiner zu.
Ich hoffe, es hören ganz viele zu.
Aber nicht von den Insektenzüchtern.
Ja, ja, vielleicht könnt ihr auch noch was lernen, ne? Ja, es ist halt auch da wieder die Frage, welche Investoren stecken dahinter, ne? Also das finde ich immer sehr interessant, auch das so geopolitisch zu betrachten und so, immer hochinteressant. Weil so viele Dinge halt jetzt ja gefördert werden. Ne? Also auch gerade das Thema Veganismus, also es spielt dir ja auch sehr in die Karten. Das ist ja auch, hast du ja auch wahrgenommen. Ich hätte noch ein paar andere Fragen, aber ich würde trotzdem noch mal gerne da noch mal weiter reingehen. Warum glaubst du, dass das auf einmal so schnell ging mit dem Veganismus? Also ich war ja nun auch lange auf der Straße. Und wir haben diskutiert mit den Leuten, wir haben Unterschriften gesammelt, wir haben Demos veranstaltet, wir haben ganze Städte lahmgelegt. Ja, also wir haben alles Mögliche gemacht, um irgendwie auf dieses Thema aufmerksam zu machen, dass die Leute anfangen nachzudenken. Warum glaubst du, dass das auf einmal so einen Riesenschub nach vorne gemacht hat? Ist es das ganze Thema Klima oder warum glaubst du, ist das so, wird das jetzt so nach vorne gezogen?
Also ich meine, wenn ich es wüsste, dann würde ich natürlich genau den Hebel haben, dass es so weitergeht. Ich habe natürlich meine Vermutung. Also Vermutung, ich meine, Klima ist ja sicherlich eins. Das hat uns in die Hände gespielt, sage ich jetzt mal. Insofern, dass es halt einfach diese Argumente, die auch für Menschen zugänglich sind, die sich nicht als, also die das Thema, warum überhaupt Tiere essen, so von sich halten, dass sie das insofern ihre Ernährung schon aus dem Aspekt heraus nicht in Frage stellen würden. Mhm. Na, also dass natürlich durch dieser Klimaaspekt, da muss ich diese chinesische Mauer, die wir Menschen uns so schön aufgebaut haben, wir und die anderen Tiere, wir sind ja keine Tiere, so, ne? Also das ist ja für viele ein absolutes Tabu. Und solange man das, und das hat man ja also im Veganismus sehr lange auch gemacht, ist auch aus meiner Sicht, hat das auch durchaus seine Berechtigung und Notwendigkeit, das in Frage zu stellen, weil es ist ja nun mal ein reines Konstrukt. Aber das hat halt viele auch abgeschreckt. Ne? Und diese Defensive, in die Menschen dann gehen, die ist einfach so stark, dass es dann besser ist mit so Sachen wie, oh, guck mal, so à la Attila Hildmann, das war ja so einer der Ersten, der das so in die Masse getragen hat, das Thema. Wenn ich solche Muskeln haben will und so schön, weiß ich nicht, einen knackigen Po, dann muss ich auch vegan werden, ne? Also das Hedonistische im Grunde zu bespielen. Mhm. Dann das Gesundheitsargument natürlich auch. Ne? Ey, ne? Da kriegst du keinen Herzinfarkt und vielleicht kannst du dann auch noch mit 50 die Treppe hoch, ohne anfangen zu pfeifen. Und das hat ja auch im Grunde so ein bisschen dieser Eitelkeit in die Hände gespielt oder auch diesem Gesundheitsbewusstsein, was ja schon auch zugenommen hat mit, denke ich mal, auch unserem Wohlstand. Ne? Also Longevity ist ja gerade so ein großes Thema, also möglichst lange gesund zu leben. Das ist ja im Grunde dann, wenn meine Grundbedürfnisse gedeckt sind, ne? Dann will ich halt gerne auch irgendwie mich darum kümmern, dass es auch darüber hinaus mir noch gut geht. Was ja toll ist, ne? Wenn man das kann. Also das, glaube ich, hat dem Ganzen wirklich nochmal Schub verliehen. Und das war ja auch so ein bisschen meine persönliche Entscheidung. Wie kann ich mich jetzt am besten einbringen, um ja diese Bewegung weiter nach vorn zu bringen? Und da habe ich dann ja so connecting the dots, sagt man immer so schön, die Punkte verbunden. Okay, ich mache PR, ich unterstütze Leute, ihre Botschaft rauszubringen, und habe mich dann halt so rangetastet, wie mache ich das am besten für vegane Produkte? Und habe da ja auch viel ausprobiert und auch beobachtet, wie machen das die Marken, was kommt an, was nicht. Und da habe ich halt gemerkt, so sehr mein Herz selber dafür auch brannte, also diese Fotos von den süßen Schweinchen und, weiß ich nicht, das Küken, was da rumhoppelt, und dann auf die Kükenschredderei hinzuweisen und diese ganzen furchtbaren Dinge, furchtbare Dinge, das schreckt ab. Das können wir Menschen bis zum bestimmten Grad, aber ich weiß auch Leute, die so investigativ unterwegs waren, in irgendwelche Massentierhaltungsställe eingebrochen sind, muss man ja sagen, eingebrochen, also sich Zugang verschafft haben, um dort zu filmen, was da wirklich abgeht. Das machst du ein paar Jahre und dann irgendwann nimmt dich das psychisch wirklich mit. Und wir wollen ja eigentlich einen Lebensstil auch vorleben, der positiv ist, weil eigentlich ist es ja eine wunderschöne Botschaft, die der Veganismus hat. Ne? Also vom Absolut. Leben, von der Freude.
Absolut.
Ne, also das Radikale ist ja, aber radikal positiv. Und da habe ich eben gemerkt, dass ich da teilweise, so wichtig mir das ist, dass ich vielleicht lieber doch ein anderes Mittel einsetzen muss, um zum selben Ziel zu kommen. Und da habe ich eben gemerkt, okay, der Konsum hat halt in unserer Gesellschaft einen unheimlich hohen Stellenwert. Und du hattest es schon gesagt, ich habe ja auch Kinder, ich habe das beobachtet. Wie reagieren die anderen Kinder darauf, weil meine Kinder halt auch dann vegan waren, und wie, was brauchen die, damit sie sich gut fühlen? Und da habe ich gemerkt, es läuft eine Menge über Produkte. Ja, was kann man kaufen? Schmeckt das auch? Sieht das auch cool aus? Und was hat es für ein Image eben? Und da kam ich ja zu meinem Job, also das, was ich seit langer Zeit mache, was ich gelernt habe, und so dass ich versucht habe, eben einfach mit PR für diese Branche, für diese Produkte, mit die Wahrnehmung zu verändern, ne? Dann damit fängt es ja an, also wie wird diese Lebensweise, wie wird diese Ernährung wahrgenommen? Und da sind ja unheimlich viele Klischees und einfach auch Mythen, also auch echt Unwahrheiten, die immer noch verbreitet werden auch, und einen Weg zu finden, da aufzuklären, aber eben gemischt mit Unterhaltung, mit ein bisschen Humor, mit bisschen so, sag mal, so wie Zauberstaub, ja, so ein bisschen was fancy drauf, dass es irgendwie attraktiv ist. Also im Grunde mit genau den Methoden, mit denen die PR oder Werbung eben für die anderen Produkte jahrzehntelang Werbung gemacht hat, ne, oder Kommunikation.
Kathrin, also mir brennt es jetzt so ein bisschen unter den Nägeln, ne? Es ist ja im Prinzip so unfassbar schade, dass so viele Menschen so unbewusst sind, dass man sie auf so, und ich sage es jetzt mal bewusst ein bisschen polarisierend, aber einfach nur, dass es ganz klar ist, auf so plumpe Art und Weise ansprechen muss, um sie überhaupt noch zu erreichen. Wie das ja auch die klassische Werbung macht. Also ne, stumpfe Signale, bisschen Glitzer drauf, wie du schon gesagt hast, Hauptsache, das wird geschluckt. Was macht das mit dir als Mensch, wenn das für dich so offensichtlich klar ist? Ist es schwierig für dich, also ist es eine Herausforderung für dich, dich immer wieder in diese Unbewusstheit hineinzuversetzen und immer wieder zu gucken, wie kann ich jetzt jemanden abholen? Wie kann ich jetzt, keine Ahnung, Lieschen Müller wirklich catchen? Was macht das mit dir menschlich, wenn du die Abkürzung ja eigentlich siehst und für dich ist ja alles klar? Wie gehst du da ganz persönlich mit um?
Yoga. Das ist meine Antwort auf alles. Ja, also Jein, also einmal, ich streue es natürlich schon ein. Also ich mache ja auch keine Werbung, sondern PR. Also teilweise verwischen die Grenzen ja heute zunehmend, gerade in Social Media. Ne? Was ist jetzt eine Werbung? Was ist ein redaktioneller Inhalt? Also das geht ja immer mehr ineinander über. Und für meine Kunden mache ich teilweise auch klassisches Marketing, weil die das eben gar nicht so unterteilen. Als ich früher noch viel für große Konzerne gearbeitet habe, da gab es reine Kommunikationsabteilung, PR-Abteilung. Da war das wirklich ein ganz anderer Schmack. Ne? Also das ist subtiler und da ist dann auch mehr Inhalt drin. Also da arbeite ich im Grunde journalistisch. Ne? So, also plumpe Werbung mache ich jetzt auch nicht. Aber tatsächlich, ja, ich nehme viel zurück. Also dass man ein Wort wie tierfreundlich oder so drinsteht in der Pressemeldung, das ist dann schon oft so das Maximum. Während ich früher noch gerne aufgerechnet habe, ne? Detaillierter, wie das da läuft und noch so ein paar... kleine Seitenhiebe auf die Milchindustrie, das verkneife ich mir jetzt. Und ja, was macht das mit mir? Ich sehe, der Erfolg gibt uns recht. Also das finde ich eben so wichtig und das meine ich mit dem Yoga. Also letztendlich mich nicht über die, du hast Liesje Müller gesagt, nicht drüber zu stellen. Ne? Weil ich meine, ich habe auch bis zu meinem, ja, wie alt war ich? Ich kann es jetzt nicht ausrechnen, aber ich habe auch Jahrzehnte Hektoliter Milchkaffee getrunken, eimerweise Joghurt. Die Informationen waren auch alle da. Okay, vielleicht jetzt noch nicht so mit Internet und so leicht, aber ne, also ich bin ja auch nicht vegan auf die Welt gekommen und auch habe ja heute auch noch bestimmt viele blinde Flecken. Also ich glaube, das ist unheimlich wichtig, nicht zu denken, ich habe jetzt hier das goldene Ei der Weisheit verschluckt, sondern wirklich... zu denken, wenn ich ne, dieses mich in die Schuhe des anderen stellen, also wenn ich in seinen Schuhen so aufgewachsen wäre unter den Bedingungen und so, wäre ich wohl vielleicht auch da. Es gibt vielleicht auch das noch paar größere Schuhe, dann wäre ich jetzt Gandhi und würde hier ganz andere Sachen machen. Ne, also who am I to judge? Aber einfach zu gucken, was probiert und ich merke es ja sehr, was funktioniert und ich habe wirklich so viele Gespräche geführt, also auch im Kindergarten Aushänge gemacht, wo ich meinte, ich muss doch den Leuten das irgendwie klar machen. Und es hat eher Grenzen aufgebaut. Es hat Mauern zwischen mir und den anderen Menschen aufgebaut. Es hat überhaupt keiner auch nur ein bisschen besser deswegen angehört. Im Gegenteil, die haben eher gedacht, was ist das denn für eine Abgedrehte? Es war nicht der Weg. Und ich denke trotzdem, dass, was du sagtest, ne, diese Aktionen, Aufklärung auf Wochenmärkten, Flyern, Postern, das ist alles wichtig. Ne? Irgendwelche Veggie-Demos, das brauchen wir alles. Wir müssen jeden Hebel nutzen, das denke ich halt. Jeden Hebel, den es gibt. Ne? Und der eine kann besser das, der andere kann besser das. Ja, jeder, der mithilft, wird gebraucht.
Ja, absolut. Zu 100%. Ich glaube auch, dass es nicht den einen richtigen Weg gibt, sondern es gibt halt so viele Möglichkeiten. Und ich denke, wenn jeder das tut, was er am besten kann, dann macht er das sehr gut und er macht es sehr lange. Und das brauchen wir, Durchhaltevermögen. Weil das ist ja auch das, was ich mitbekommen habe. Du hast es selber auch schon angesprochen, denn auch in der veganen Szene. Gerade alles, was so investigativ ist, also wirklich die Aktivisten, die in die Anlagen reingehen, die ja auch ein Risiko eingehen. Ja, das ist ja auch mal das Thema. Es stehen ja schon wieder welche da vor Gericht. Wegen belastendem Videomaterial, was dann überhaupt nicht mehr relevant ist, sondern es geht dann halt nur noch um diesen Hausfriedensbruch. Und das ist natürlich ein Riesenthema, ja, was da im Raum ist, diese Überforderung, dieses Burnout, diese ständige Traumaaktivierung, die da ja stattfindet und Neutraumatisierung. Das ist ja auch das Thema, womit wir uns ja ganz viel beschäftigen. Deswegen haben wir in dem Bereich ja auch ganz viel, was wir anbieten. Also gerade halt eben das Thema Traumaintegration ist extrem wichtig, um überhaupt ein sauberes Fundament zu haben, um wieder aufbauen zu können. Ne? So, und wenn jeder halt das macht, was er am besten kann, dann haben wir halt eben die Möglichkeit, dieses Durchhaltevermögen an den Tag zu legen. Und dann bringt es ja auch eine gewisse Leichtigkeit mit sich. Dann macht es ja Spaß, dann sind wir in der Freude. Und dann machen wir es halt noch mehr und haben halt diese Positivspirale. Ne? Und das genau. Ist es ja genau. Und ich bin neugierig. Du hast ja auch mit ein paar Promis Interviews geführt. Ging es auch um das Thema Veganismus und pflanzliche Ernährung? Magst du uns da mal ein bisschen abholen? Finde ich ganz spannend.
Also ich mache zwar PR, aber ich komme eigentlich so aus dem journalistischen Bereich. Das war eigentlich auch so ein bisschen der Bereich, in den ich hin wollte. Und habe deswegen auch gerne mal noch so journalistische Texte geschrieben. Wenig, aber wenn mich jetzt ein Thema besonders gecatcht hat oder so, dann habe ich das schon mal gemacht. Und meine Kinder wurden ja dann auch schon ein bisschen größer und ich habe eben gemerkt, die haben natürlich auch, wie alle anderen in dem Alter, dass sie halt auch so ein bisschen hochgucken zu irgendwelchen Stars. Und da habe ich so mir überlegt, wieder Stichwort, wie kann man, welches ist der Hebel, wenn man jetzt solchen veganen oder mehr oder weniger vegan lebenden Stars noch mehr so eine Bühne verbreitet. Also oft wird das ja in Interviews gar nicht abgefragt. Ne, weil das nicht unbedingt das ist, womit man jetzt als, weiß ich, berühmter Schauspieler oder so rausgeht, weil ne, man will ja nicht anecken natürlich auch und dass das ja schon auch irgendwie spannend ist. Und dann habe ich halt die ersten Stars angefragt für ein Magazin, das gibt's jetzt nicht mehr, das Vegan-Magazin, und habe die ersten Interviews geführt und ich habe gemerkt, so wow, das ist erstmal total bereichernd, weil da sind natürlich per se schon mal spannende Persönlichkeiten, also um da hinzukommen, ne, so musst du ja schon mal irgendwie wirklich ja, leidenschaftlich sein, ein sehr starkes Charisma haben. Und dann noch vegan zu sein, dachte ich so, wow. Und ich fühlte mich selber dann auch immer ganz bereichert. Und ich habe halt gemerkt, so welchen Eindruck das bei meinen Töchtern und ihren Freundinnen gemacht hat. Oh, auf einmal war die Mama dann doch cool, ne? Also die mit ihrem Körnerfraß und so, die uns hier immer so gesundes Essen vorsetzt und... das war schön und da habe ich auch so gemerkt, wow, das ist auch unheimlich wichtig, diese also Testimonials, sagen wir so in der PR, kennt man ja auch aus der Werbung, ne, dass das einfach einen großen Einfluss hat wirklich auf die Masse. Also es waren schöne Begegnungen so im Persönlichen, aber eben ich hatte auch das Gefühl, dass das insgesamt auch was bringt, ne, also... Und ich fand es auch toll, also gerade jetzt bei Billie Eilish zum Beispiel, da bin ich auch so ein bisschen stolz drauf, weil ich war wirklich international die Erste, bei der sie im Interview wirklich ganz klipp und klar gesagt hat, dass sie vegan lebt. Also das kam danach erst raus und ich hatte es wirklich durch Zufall erfahren, weil meine Tochter, biggest Fan überhaupt, hatte mir so Videos von der gezeigt. Und ich habe irgendwie gedacht, die sieht irgendwie vegan aus. Und dann meine Tochter so, meinst du? Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert und fand halt irgendwelche Instagram-Posts, dass sie halt, also Billie Eilish mit, weiß ich nicht, war ja 12, 13, 14, wohl vegane Burger gegessen hat. Und dann hatte ich über das Management tatsächlich diesen Interviewtermin bekommen. Da war sie dann aber schon 16. Und ja, da... hat mir das Management bestätigt, dass sie vegan lebt. Und in diesem Interview ging es eigentlich nur darum. Also wir sprechen schon auch noch mal so ein bisschen über, weiß nicht, die aktuellen beruflichen Projekte. Aber das war eigentlich immer das Kernthema. Und ich habe gemerkt, dass die sich natürlich ganz anders öffnen. Also wenn die sozusagen zu einem Thema, was sie selber ja irgendwie sehr berührt und was wahrscheinlich auch gar nicht oft so auf Widerhall stößt und darüber mit jemandem sprechen. Also das waren immer ganz, ganz, ganz tolle Begegnungen.
Ja, ach, total cool. Ja, das glaube ich. Das ist halt wieder das. Ne? Also Menschen stellen ja andere Menschen gerne auf einen Podest, auf einen Sockel. Ja, wir brauchen alle irgendwie Vorbilder und gerade so Stars haben ja eine extrem krasse Auswirkung. Ja, also nicht umsonst werden die ja gerne angeheuert für Werbung, ja, werden dann gebucht, weil die einfach eine ganz krasse weil die einfach krasse Botschafter sind, ne? Und damit halt auch sehr viel Macht haben, das muss man ja ganz klar sagen, ne? Ja, es ist mega cool. Ich finde es immer so ganz spannend. Also ich habe auch schon mit den verrücktesten Leuten Gespräche geführt über das Thema Veganismus, die super offen waren, die da unfassbar gerne drüber gesprochen haben, auch wenn man die gar nicht so leicht erreichen hätte können über ein anderes Thema. Aber es verbindet so sehr, ne? Das ist ja das, was so krass ist, dieses im Herzen, ne? Dass man einfach so weiß, okay, da ist die gleiche Philosophie, die gleichen Werte und das ist so eine ganz, ganz krasse Verbindung, ja, total schön.
Ich finde auch diese Vorbildfunktion, das hat manchmal ja, heutzutage habe ich manchmal fast das Gefühl, dass das so als altmodisch oder irgendwie, also nicht so positiv rüberkommt, aber ich finde, das ist ganz wichtig, Vorbilder, also wirklich Menschen zu sehen, die das leben, also so bin ich tatsächlich auch mit zum Veganismus gekommen, weil ich jemanden gesehen habe, wo ich gedacht habe, so, wow, das will ich auch, so dieser Harry und Sally Effekt, so ungefähr war das und es ist so wichtig, also erstmal, dass man sich nicht allein fühlt, ne? Also, weil das ist ja so eine Urangst, also psychologisch bedingt. Wir sind ja alle, also kommt ja aus der Entwicklungs-, also der Entstehungsgeschichte der Menschen, ne? Wir brauchen diese Gruppenzugehörigkeit. Das ist für uns überlebensnotwendig, so ist das bei uns abgespeichert, ne? Ohne Gruppe war ich ja sonst verloren da irgendwo im Busch. Und das ist ja bis heute noch so, dieses Gefühl, anders zu sein, ausgestoßen zu sein, das ist der Albtraum. Das kann man bei Kindern gut beobachten, aber auch wir, die meisten Erwachsenen sind ja nicht frei davon. Also, oh, werde ich akzeptiert? Was denken die von mir? Und in dem Moment, wo ich mich als Veganer oute, ich meine, da habe ich es ja wirklich auf der Stirn kleben, vom Mars oder sowas. Und da ist natürlich dann eben total wichtig, dieses Netzwerken, ne, zu gucken, ach Mensch, wen gibt's da noch? Und einfach zu merken, ey, ich bin nicht alleine. Und ich meine, dank Internet und so weiter bestehen ja auch viele Möglichkeiten heute, sich da mit Gleichgesinnten irgendwie zu connecten. Super wichtig.
Ja. Ja, ja, unfassbar wichtig. Also gerade dieses Thema mit der Gruppenzugehörigkeit. Und das ist etwas, das fängt ja bei ganz kleinen Kindern an, weil es, wie gesagt, das ist so rudimentär in uns verankert. Aber das lässt du nie los. Das ist ja auch das, was ich im Coaching immer bemerke. Am Ende geht es eigentlich immer nur darum, dass wir Angst vorm Sterben haben. Und deswegen tun wir Dinge nicht oder wir tun sie. Es ist ganz häufig angstgetrieben. Es ist immer aus dem Mangel raus, weil wir einfach glauben, wir müssen irgendwo zugehören. Und wenn wir ausgestoßen werden, dann passiert was ganz Schlimmes. Und das ist immer wieder Verkettung. Wieder, ne? Natürlich, wir sterben. Am Ende geht es immer darum, was passiert dann, ne, wenn ich alleine bin. Und ja, dann bin ich schwach, dann bin ich angreifbar. Und am Ende sterbe ich. Also das sind ja die Sachen, die ich auch immer begleite. Und bei jedem Menschen ist es das Gleiche. Und es ist egal, wie alt du bist. Und es ist auch egal, wie professionell du unterwegs bist. Also ich habe die krassesten Führungskräfte, ich habe die krassesten Frauen bei mir in meinem Coaching und am Ende ist es doch immer dasselbe. Und das sorgt dafür, dass wir uns so sehr zurückhalten und halt eben nicht unsere Wahrheit sprechen, ja, oder halt eben immer sehr diplomatisch sind, ne? Diese Harmoniesucht, die dann da einfach dahinter steckt. Und das ist auch so unfassbar schade, ja. Deswegen, das ist ja zum Beispiel auch so mein Schwerpunkt, wo ich immer sage, so zum Thema, wie kann ich am besten wirken? Also du hast es ja auch schon angedeutet, wirklich Frauen in die Kraft zu bringen, ne? Bei solchen Themen. Und das ist so, so wichtig. Es gibt eigentlich nichts Wichtigeres.
Ja, es ist ja eigentlich, ich meine, es ist unser wahres Selbst, ne? Was zum Scheinen kommen soll.
Genau. Es geht nur um unser Selbst. Und das ist halt aber so verpackt, also ich könnte da jetzt ein Fass aufmachen, aber um mich geht es jetzt heute nicht, es geht um dich. Aber es ist halt genau das, es geht um unser Selbst. Und das ist ja auch etwas, was ich so schön finde, jetzt auch gerade an dir, weil du lebst ja dein Selbst, aber trotzdem halt in dieser Welt, wo du weißt, okay, ich muss jetzt so ein paar Spielregeln muss ich jetzt halt einfach mitspielen, ja, sonst komme ich nicht zum Zug, also mache ich das, ja, ich bin nicht doof, aber ich stelle die Weichen richtig und ich bringe mich komplett ein mit dem, wer ich bin und was ich bin und das ist halt so bewundernswert, dass du das einfach durchziehst, ja, und damit auch noch so erfolgreich bist.
Das ist wirklich auch nicht immer einfach, muss ich sagen, ich meine, du weißt das, kennst das ja sicher auch, also es ist schon so, dass ich häufig das Gefühl habe, so wow, jetzt muss ich aber wieder ganz ordentlich aus meiner Komfortzone raus. Und auch, also inzwischen weniger, aber ich habe schon auch oft Zweifel gehabt. Gehe ich zu weit? Müsste ich mehr, ja, das zurückstellen, weil es einfach zu riskant auch ist, weil wir leben ja nun mal in dieser Welt und na, ich habe Kinder und es gibt das Umfeld und so. Aber ich habe halt wirklich auch für mich festgestellt, es geht nicht anders. Ich müsste da wirklich so einen Teil von mir verleugnen, dann würde es alles keinen Sinn mehr machen, weil ich dann nicht mein Leben leben würde. Ne?
Hast du da ein Beispiel? Das finde ich interessant, was du gerade gesagt hast, dieses, wo gehst du zu weit?
Naja, also es fing für mich ganz stark bei den Kindern an. Also inwieweit, also was Vorleben ist ja eins, aber wenn du als Erziehungsberechtigte und auch Verpflichtete, wie ich jetzt immer meinen Teenagern sage, Entscheidungen triffst, die das Leben von anderen maßgeblich beeinflussen, dann ist das ja nochmal eine andere Nummer, sage ich mal. Und als ich für mich die Entscheidung getroffen habe, oder es war gar keine Entscheidung, es war so, ich kann gar nicht anders, nachdem ich so diesen augenöffnenden Moment hatte, und klar war, ich werde jetzt auf jeden Fall vegan leben. Wie mache ich das mit meinen Kindern? Also damals 2 Kinder. Und ich habe wirklich Nächte recherchiert. Also da kam wieder die Journalistin in mir durch, die wirklich alles zusammengetragen hat an Informationen zu dem Thema Kinder vegan ernähren. Und das war teilweise nicht so einfach zugänglich, weil es einfach noch nicht viel gab. Ich habe dann oft irgendwelche, weiß ich nicht, es gibt so PubMed heißt das ist so eine Fachdatenbank für Medizinwissenschaft und also wissenschaftlich und es war so kompliziert. Ich habe teilweise unsere Kinderärztin habe ich gefragt, ob sie mir die Statistik interpretieren kann, weil ich wollte einfach sicher gehen, dass wir safe sind.
Irre, ne? Ist es nicht irre? Wann war das? Wann war das?
Das war 2000. Ich gucke immer, weil ich hatte an so einem Yoga-Workshop teilgenommen und der war 2009 und da habe ich nämlich ein Bild davon und deswegen weiß ich dann wieder, wann es war. Das war 2009. Da war meine zweite Tochter gerade ein knappes Jahr. Ich hatte sie gerade quasi abgestillt und das ging dann jetzt los mit so Breichen und so. Und da war natürlich schon die Frage, was kommt denn rein in das Breichen? Und genau, und dann, als ich eben dann diese Recherchen gemacht hatte und eben gesagt habe, nee, es gibt wirklich, also es ist umgekehrt, es ist eher so, es gibt einfach keinen Grund, diese tierischen Produkte in ein Kind reinzutun. Also ich habe nur Gründe gefunden, die dagegen sprechen. Also und das war nochmal unabhängig von der ethischen Seite. Ne? So.
Was hat denn deine Ärztin dazu gesagt? Du hast die ja konfrontiert mit diesen... Ja,
ich habe nicht mit ihr darüber gesprochen. Sie war tatsächlich die Mutter, also eine Kindergartenmutter auch, gleichzeitig unsere Kinderärztin. Und sie sah das schon sehr kritisch, das wusste ich auch. Ich habe sie jetzt mehr so technisch gefragt, wie, was heißt denn das? Die fand das aber überhaupt nicht cool. Also sie hatte in ihrem, also dabei eine anthroposophische Praxis tatsächlich, aber Fleisch gehörte da irgendwie dazu. Und weil meine Kinder aber sehr gesund waren, was bei diesen klassischen Untersuchungen dann doch immer auffiel, konnte sie natürlich jetzt auch wenig Kritisches sagen, ganz abgesehen davon, dass wir halt auch ein bisschen befreundet waren so. Aber ich merkte, es passt eigentlich nicht so richtig optimal. So.
Passt nicht genau ins Weltbild. Ne? Wobei Rudolf Steiner ist ja auch, der war ja auch nicht weg vom Fleisch, ne? Soweit ich weiß.
Ja, also ja, und gerade auch Anthroposophen, die Demeters, die haben das ja auch sehr stark, ne? Diesen Gedanken und die Huhn mit ihren, nur die Kuh darf ihre Hörner behalten, aber trotzdem, man braucht die Kuh, damit die auf das Feld kackt. Und damit man dann, ne, und so. Das ist irgendwie der Kreislauf halt, ne? So.
Ich war ja auch Mitglied in einer Wirtschaftsgemeinschaft damals, also solidarische Landwirtschaft, 2 Jahre lang, weil ich immer noch der Meinung war, es gibt ethischen Käse. Also ich muss doch jetzt irgendwie an Käse noch rankommen. Das war so mein letztes Ding noch so. Und ich habe mir das ja auch alles angeguckt. Das ist gleich in Grün. Im wahrsten Sinne des Wortes. Auch da, wenn du zu viele männliche Kälber hast, müssen die weg. Weg wohin? Ja, woanders hin. Wohin? Ich habe Fragen gestellt. Es ist überall dasselbe. Ja, also das ist, gut, brauchen wir das Fass nicht aufmachen, aber nur für alle, die der Meinung sind, Demeter ist noch was Feines. Nee, also pflanzlich ja, pflanzlich ist super, aber niemand braucht Kuhscheiße auf den Acker, es ist einfach Bullshit, ne?
Ja, naja, auf jeden Fall konnte ich dann aber eigentlich schon so für gut gewissens sagen, ja, das ist okay, können wir machen mit vegan, aber es kamen dann schon diese psychischen Faktoren dazu. Und das hat mich teilweise sehr belastet, als meine Kinder halt klein waren und dann halt sich von anderen wirklich auch fiese Sachen anhören mussten. Das hat mir schon zu schaffen gemacht. Also die Frage, puh, was tue ich denen an? Weil ich mache sie zu Außenseitern. Also auch wenn ich das total wichtig finde, integer zu sein und auch nicht mit der Masse mitzuschwimmen. Ich konnte meinen Kindern ja auch nicht diese Bilder aus der Massentierhaltung zeigen. Also ich wollte ihnen ja kein Trauma verpassen. Das hätte wahrscheinlich gewirkt, aber ich wollte, dass sie es verstehen, ohne das, was wirklich abgeht, zu sehen. Und das ist eigentlich ja, finde ich, fast unmöglich, weil ich wäre dann ja auch nicht aufgewacht, sage ich jetzt mal. Ich musste auch mir die eine oder andere Doku anschauen, um das wirklich das Ausmaß zu begreifen. Und das wollte ich meinen Kindern natürlich ersparen. Und ja, das war schon immer wieder auch, also nicht nur einmalig, oh, mache ich das jetzt oder nicht, okay, ich mache, sondern immer wieder hinterfragen, weil jedes Mal, wenn ein Kind geweint hat, ich war auf dem Kindergeburtstag und es gab irgendwie nichts und dein Schokomuffin hat irgendwie doof geschmeckt oder, ne, also, oder ich hatte irgendwas mitgegeben in die Schule und oh, die mochten das alle nicht, das haben alle in den Mülleimer geschmissen und war ich auch so, oh. Da tat mir dann echt das Mutterherz weh. Und trotzdem konnte ich es nicht anders. Also wir haben jetzt auch nie das unseren Kindern verboten. Also mein Mann ist ja auch Veganer geworden und wir haben halt immer irgendwie gedacht, es fängt bei der Sprache an. Und haben deswegen immer darauf geachtet und auch unsere Kinder korrigiert oder auch andere, die gesagt haben, oh, du darfst es ja nicht. Doch, aber wir wollen das nicht. Ja. Ja, wir wollen auch nicht das Eichhörnchen, was vom Auto überfahren wurde und auf der Straße liegt, essen. Und ne, also manchmal musste man ein bisschen drastische Vergleiche ziehen, damit es verstanden wird. Wurde, glaube ich, trotzdem nicht verstanden, aber es wurde respektiert. Und jetzt sind meine Kinder, wie gesagt, Teenager und jetzt ist es ja schon eher cool dann in dem Alter. Also da kommen schon auch nochmal Sprüche und so, aber sie können sich wehren und ich glaube, ein Vorteil war halt auch, also einmal sind sie zu dritt, also ich habe 3 Töchter und wir haben halt früher tatsächlich auch versucht, andere Familien, die ihre Kinder mehr oder weniger vegan erziehen, zu kontakten, dass man sich trifft, dass die Kinder halt so ein bisschen das Gefühl haben, es gibt auch andere.
Ja. Das ist super wichtig und wertvoll. Sind wir wieder beim Thema Gruppenzugehörigkeit, ne?
Genau.
Aber ich kenne so viele vegane Mamis, auch mit wirklich native veganen Kindern, also die wirklich noch nie, also die ne, vegane Schwangerschaft, vegane Geburt, veganes Kleinkindalter, die noch nie irgendwas vom Tier gegessen haben. Kerngesund.
Ja, ja, ja. Also. Ich meine, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn es anders gewesen wäre, weil ich meine, Kinder werden krank aus verschiedensten Gründen, ne? Dann kann ich mir schon vorstellen, wäre ich die Erste gewesen, die gesagt hätte, meine Schuld, alles meine Schuld. Aber zum Glück sind alle groß und gesund, genau.
Ja, ja, mega, mega cool. Also mein Hund ist ja auch vegan. Also seitdem ich das geschnallt habe, ich habe das dann ausprobiert, dann habe ich auch am Anfang gedacht, so, oh Gott, der Hund ist ja eigentlich ein Fleischfresser und so. Ist ja auch Bullshit, ist er nicht, das sind ja alles Fresser mittlerweile. Durch diese ganzen Züchtungen und also über die ganze Entwicklung, die haben ja auch eine Evolution durchgemacht. Aber da habe ich mir auch einen Kopf gemacht. So. Aber auch jetzt, die hat so krasse Spitzenwerte. Die ist ja auch wirklich jetzt schon, da wird jetzt 13, die ist immer noch topfit, ne? Also, und jeder sagt immer, mein Gott, dieser Hund ist so, was hat die für schöne Zähne, was hat die für tolles Fell, die ist immer noch agil. Und ne, die Leute sagen, jetzt hört sie nicht mehr so gut, das ist immer so lustig. Letztens hatte ich eine, die hat zu mir gesagt, na, das mit dem Hören lernt sie schon noch. Aber sie hat mich halt nicht mehr, weil die war schon so alt, dass sie halt nicht mehr hören konnte. Ne? Und dann musste ich auch nur so lachen, ich so, nee, das ist eine Omi, ne? Ach was, so dachten die halt, das wäre noch ein Junghund. Ne? Also das muss man sich mal vorstellen. Also es ist so faszinierend, also auch das ist möglich und... Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns einfach dafür öffnen und dass wir Menschen inspirieren, weil du machst ja jedes Mal einen Raum auf, ne? Also du bist ja jedes Mal wieder eine neue Inspiration, anders zu denken. Und jetzt mittlerweile führst du ja deine eigene Privatstatistik mit deinen 3 erwachsenen, fast erwachsenen Töchtern, die ja auch kerngesund sind und das ist ja auch der beste Beweis, ne? Also es ist sehr, sehr cool.
Und wir hatten auch einen Leihhund, der auch tatsächlich vegan ist. Also Leihhund sagen wir immer so scherzhaft, weil das von Freunden ist. Und ab und zu durften wir uns diesen Hund leihen und auch vegan und auch super, wie du beschreibst, ne? Super gesund und auch schon sehr alt, also eine ältere Dame. Und ich glaube, mit dem Gehör, das war auch nicht mehr so richtig optimal, aber das darf man dann ja auch, wenn man alt ist. Ne? Und die haben halt kein Hörgerät. Ne? Wir Menschen machen uns so ein Hörgerät rein.
Ja, weil ich kenne auch wirklich nur alte, gesunde Hunde. Ich glaube, der Labrador von einer lieben Freundin von mir aus Berlin, liebe Grüße, Sophie, geht raus an dich, der ist schon 15, also schon drüber, also über 15. Der ist immer noch aktiv, ja. Also natürlich ist das halt ein OP, ne, ganz klar, aber der ist immer noch am Start. Ne? Ich finde das erstaunlich. Also für Labrador, die haben ja nun jetzt auch nicht so eine krass hohe Lebenserwartung, dann mit Züchtung und solchen Sachen noch, ne. Also das finde ich schon beeindruckend, was da so möglich ist. Ne?
Ja, und das hat wirklich eben auch viel mit dem Wollen zu tun. Also klar kann man sagen, oh, hat das Trockenfutter nicht vertragen oder jetzt beim Mensch, oh ja, hat dann irgendwie abgenommen oder hatte den und den Mangel. Es gibt ja eine Vielfalt von Nahrung, genau. Und man muss ja jetzt dann eben nicht gleich sagen, okay, du musst dann doch wohl wieder das Tier sein, sondern man kann ja auch innerhalb der pflanzlichen Lebensmittel was verändern. Und ich meine, ich war zum Beispiel, als ich dann mich vegan ernährte, also ich war echt überrascht, was für eine Vielfalt mir vorher gar nicht bekannt war. Also viele Produkte, Lebensmittel, Grundnahrungsmittel, die in anderen Teilen der Welt gar nicht wegzudenken sind vom Speiseplan, kannte ich überhaupt nicht. Mhm. Also Hanni Rützler, das ist so eine Trendforscherin, Food-Trendforscherin, die hat mal gesagt, was wir eigentlich für eine Monokultur auf dem Teller haben. Also da standardmäßig, ich meine, es war die Zahl 12, also dass wir eigentlich nur 12 Lebensmittel auf dem Teller haben, wo ich so dachte, so wow, ich meine, wie arm, ja, wie arm. Und kein Wunder, dass viele Leute Mangelerscheinungen haben, obwohl sie tierische Produkte essen, weil, ich meine, das ist natürlich nochmal ein anderes Thema, dass die Produkte, die Sachen, die heute auf dem Feld wachsen, ja gar nicht mehr diese ganzen Nährstoffe und so bekommen, weil die Böden ja ausgelaugt sind. Und also es ist ja ein riesen Thema sowieso, ne, dass eigentlich die Nahrung, die wir so kaufen im Supermarkt, eigentlich wenig Nährstoffe enthält, ne, und dass es sowieso schwierig ist, im Grunde das alles zu decken. Aber vegan ist garantiert nicht das Problem dabei. Ne?
Ja. Ja, es ist ultra krass. Also ich glaube, da könnten wir jetzt noch 12 Stunden durchsabbeln, die ganze Nacht am besten noch und sind immer noch nicht fertig. Aber ich finde es super schön. Ich würde ganz gerne nochmal bei dir in deine Arbeit eintauchen. Was genau machst du für diese veganen Brands? Was ist dein Part und wie machst du die erfolgreich?
Ja, also ich meine, es kommt immer so ein bisschen darauf an, was sie in-house machen, was sie rausgeben. Ein Klassiker ist halt die Medienarbeit. Also, dass ich halt schaue, welche Themen haben die, die eine Chance haben in Mainstream-Medien, also Publikumszeitschriften, vielleicht auch Fachzeitschriften, irgendwo stattzufinden. Also gerade Fachzeitschriften, die werden dann von den, also Fachzeitschriften, das betrifft dann so die Lebensmittelbranche. Und da gibt's halt ein paar, die werden dann gelesen von den Einkäufern im Handel. Also, weiß nicht, die Rewes und Edekas. Und wenn die eben von irgendwelchen coolen Produkten lesen, ist ja wahrscheinlicher, dass sie die dann auch listen. Und in den Publikumszeitschriften, also Frauenzeitschriften, irgendwelche Lifestyle-Titel, wenn ich da, kennt ja jeder von sich auch, ne, irgendein Produkt wird empfohlen oder so, dann habe ich vielleicht auch mehr Lust, das mal auszuprobieren. Oder meine Wahrnehmung verändert sich, es bekommt ein besseres Image. Ne, selbst wenn ich es nicht kaufe, aber ich, Mensch, das kenne ich, habe ich schon mal gehört so. Und ich versuche dann halt, solche Themen zu finden mit den Startups oder auch größeren Unternehmen. Klassisch sind das neue Produkte, klar, aber man hat ja nicht immer ein neues Produkt. Dann eben zu gucken, was gibt's für einen Aufhänger, was weiß ich jetzt zum Beispiel zur Grillsaison. Ich habe einen Kunden, die stellen Tempeh her, kennen die meisten noch nicht so gut oder haben es vielleicht noch nie auf den Grill gelegt. Mit so einem Thema dann zu kommen, muss natürlich auch gucken, dass es zur richtigen Zeit bei der richtigen Redaktion landet. Genau, das wäre dann mein Part. Also das so aufzubereiten mit Texten, mit Bildern, dass die Medienschaffenden das möglichst gut verwerten können. Weil in den Redaktionen ist es ja oft so, also da, wir sind ja viele, ne, wir hatten Zeitungssterben, also Print ist wirklich sinkende Auflagen, gleichzeitig halt immer weniger Personal in den Redaktionen. Das heißt, es ist wirklich auch darauf angewiesen, gute Informationen zu bekommen, weil sie oft gar keine Zeit haben, groß nachzurecherchieren. Und da ist dann im Grunde so ein bisschen die Chance als PR-Mensch, dass man dann halt wirklich gute Informationen, die journalistisch aufbereitet sind, also nach deren Arbeitsstandards, dass die dann eben auch berücksichtigt werden. Das ist ein ganz großer Hebel und das ist so eigentlich so ein großer Teil meiner Arbeit. Wichtig ist halt auch noch, das mache ich auch mit, dass wir eben auch gucken, so wie stelle ich mich auch auf, also was für ein Image will ich haben als Marke, als Startup und welche Sprache passt dazu, und das zieht sich dann halt über alle Kanäle, Website, Social Media, also dass man halt auch wahrgenommen wird und sich eben unterscheidet von anderen Marken. Also das ist ja immer so das Einmaleins, ne, im Marketing, unterscheide dich, aber ich will natürlich auch gefallen. Also man muss irgendwie was finden, was zu einem selber passt, aber gleichzeitig halt auch irgendwo resoniert mit einer Zielgruppe. Und praktisch diese Kommunikationsstrategie zu entwickeln, ist ein wichtiger Punkt. Und was halt zunehmend auch wichtig wird, so Influencer Relations, also dass man halt schon guckt, wie, mit wem kann ich zusammenarbeiten, der eine große Reichweite hat in den sozialen Medien, der zu meinem Produkt oder meiner Marke passt und das halt auch irgendwie authentisch rüberbringt. Also es gibt natürlich auch ganz viele Content Creators, die halt heute dies und morgen das da verkaufen und klappt auch wunderbar, aber jetzt für unsere Brands, die wir hier betreuen, also ich habe ja noch ein paar Leute, mit denen ich das zusammen mache, da ist es schon auch immer wichtig, diese Authentizität, weil das einfach natürlich auch, es ist nun mal ein erklärungsbedürftiges Produkt und da brauchst du auch Leute, die da irgendwie dahinter stehen. Und also solche Leute zu finden, also wir haben jetzt zum Beispiel gerade eine Kooperation mit einem Schweizer Fernsehkoch, der hat dann halt ein paar Reels gedreht für Instagram, wo er halt das Produkt, das eine Fleischalternative verwendet und eben sagt, dass er das halt gut findet. Und das stimmt halt wirklich. Wir haben ihm das vorher geschickt. Er hat es probiert und gesagt, wow, krass. Also der ist überhaupt nicht vegan, der ist nicht mal Vegetarier, der ist Omni. Und das wird dann halt auch, das nennt sich dann Product Placement, also auch im Fernsehen kommen. Das wird dann auch, also wirklich also ausgewiesen, man muss das natürlich dann auch sagen, es ist Werbung, aber damit halt auch Leute, die ganz normal, weil sie nicht da vorm Fernseher sitzen, sich ihre Kochshow angucken, halt auch mal sehen, oh, es gibt auch ein pflanzliches Steak und der Herr Koch, der Profi hat gesagt, das schmeckt. Ne? Also solche Dinge halt, also das meine ich auch mit Marketing und PR, das verwischt zunehmend, jetzt durch solche Kooperationen eben auch. Genau, also es möglichst in die Masse tragen, den Leuten zu zeigen, es schmeckt und es ist irgendwie auch cool. Also, und ich meine, da sind natürlich oft auch Sachen, die kann ich gar nicht so beeinflussen, die aber auch wichtig sind. Also, dass die Verpackung gut aussieht, ne? Oder dass der Name vernünftig ist. Und der Name, das ist natürlich auch ein Riesenproblem. Da können wir das nächste Fass aufmachen. Weil da haben wir ja sehr viele gesetzliche Restriktionen in der EU. Also, dass eben Milch nur Kuhmilch sein darf. Und dann gibt's halt so diese beliebten Ausnahmen für Scheuermilch und Kokosmilch. Also alles, was halt vorher schon so hieß. Das ist ja völlig absurd, ne? Aber als Unternehmen musst du dich ja danach richten. Und in der Kommunikation ist das natürlich elementar, ne? Also wenn ich ein Produkt nicht benennen kann, wie soll ich dann dem Verbraucher erklären, was er damit machen darf oder soll, ne? Also das ist, ich meine, Ludwig Wittgenstein hat ja mal so irgendwie gesagt, wie hat er das formuliert? Was ich nicht benennen kann, existiert nicht. Also die sind die Grenzen deiner Welt. Genau so war das. Das sind die Grenzen deiner Welt. Deine Sprache ist die Grenze deiner Welt. Also wenn ich kein Wort dafür habe, und das ist natürlich richtig fies, da haben die Milch- und Fleischlobbys gut gearbeitet, nämlich durch diese ganzen Verbote. Wenn wir, sage ich jetzt mal, da in der Vermarktung von pflanzlichen Produkten unheimlich eingeschränkt. Das ist ein Riesenthema. Es geht ja teilweise so weit, dass selbst die Abbildungen, ja, schon, also zum Glück wurde das abgewehrt. Da gab es einmal das Vorhaben, dass man auf der Milchpackung, die ja dann nicht Milchpackung heißen darf, sondern eben Sojadrink oder was auch immer für ein Drink, auch keine Milch, also drauf zu sehen sein dürfte. Weil dann könnte man ja doch denken, es sei Kuhmilch. Also was natürlich Quatsch ist, weil die Sojamilch sieht ja genauso aus. Also es ist dann, wenn täglich Abmahnungen verschickt, da werden irgendwelche Gerichtsverfahren ausgefochten und es ist absurd, aber leider müssen wir damit im Moment arbeiten. Ich hatte einen Kunden, das war wirklich sehr lustig, der hatte einen veganen Eierlikör gemacht, ein Hamburger Startup und hat das natürlich nicht Eierlikör genannt, ist ja verboten und hat das Likör ohne Ei genannt. Und trotzdem hat der Schutzverband der Spirituosenindustrie da geklagt. Komischerweise heißt der Vorsitzende mit Nachnamen Verporten. Kaum Zufälle gibt's. Und das Verfahren ist jetzt noch nicht entschieden. Ich darf deswegen da jetzt auch gar nicht so viel zu sagen. Aber wir haben halt auch da mit Presse erstmal drauf aufmerksam gemacht. Und das Ganze war aber auch, also mit Pressearbeit, aber auch nur möglich, weil der Start-up-Gründer ein Crowdfunding gestartet hat, wo Leute dann gespendet haben, damit er dieses Verfahren überhaupt sich leisten kann. Weil ich meine, er gegen so einen Verband hat ja sonst gar keine Chance. Und mit dieser Pressearbeit haben sich dann halt so viele Menschen bei dieser Crowdfunding-Kampagne beteiligt, dass er jetzt auf jeden Fall diesen Prozess durchziehen kann. Es wird noch im Juli soll das entschieden werden. Aber da weiß man schon, die werden bestimmt auch wieder in Berufung gehen, selbst wenn das jetzt gegen den Schutzverband entschieden würde. Aber da sieht man, wie viel Geld, und es geht letztendlich ums Geld. Es geht ums Geld, es geht ums Geld. Da wollen Leute sich irgendwie ihre, und ich meine, es trifft ja da keinen Namen, ne? Ich meine, ich kenne jetzt nicht die Finanzen gewisser industriellen Familien, aber es trifft keine Armen, es ist wirklich hart, aber genau, und da heißt es dann halt findig sein, ne? Also jetzt in dem Fall hat der Gründer gesagt, nö, ich sehe das einfach nicht ein. Ich gehe da vor Gericht, aber es gab mehrere Produkte, also Eierlikörprodukte schon vegane, die tatsächlich, also selbe Nummer, auch verklagt wurden und dann den Namen zurückgezogen haben. Und das bedeutet für ein Startup eine Rückrufaktion, neue Etiketten, neues Design. Das kann einem auch schnell mal das Genick brechen und dann sind die wieder weg vom Fenster. Ne? Und das ist ja oft so der Plan, der dahinter steckt, leider. Ne?
Ja, es ist krass, ne? Also wenn du halt auch da wieder siehst, wie viel Macht Geld hat. Also es ist unglaublich, ne? Also das ist das eine, wie attraktiv das letztendlich ja auch ist, es wieder zu bekommen, also einfach weil du dann Möglichkeiten hast. Wie mafiös das Ganze auch ist, ja, also mit diesen ganzen Verstrickungen und Wettbewerbsvorteile und hast du nicht gesehen und diesen ganzen Wahnsinn. wer profitiert hiervon, wer profitiert davon. Dann diese Absurdität der staatlichen Regulierung, dass auf einmal eine Sojamilch, ich sage bewusst Sojamilch, auf einmal irgendwie eine höhere Mehrwertsteuer hat, weil es dann heißt, das ist kein richtiges Lebensmittel. Das ist sowieso so absurd irgendwie. Und gleichzeitig ist aber die Agenda, geht dann hin in Richtung, dass die Grünen dann schon mal gesagt haben, wir wollen am besten das Fleisch verbieten. Also es ist so widersprüchlich auch und so verdreht, dass du am Ende wieder nur sagen kannst, am Ende geht es doch eigentlich nur ums Geld. Es ist eine Lobbygeschichte, also die Regierung hängt drin. Und es ist natürlich auch die Frage wieder, wer sitzt in der Regierung, wer finanziert das, also diese ganze Vetternwirtschaft, natürlich auch über die Großindustriellen, also das ist ja sehr offensichtlich. Und dann kommst du da als kleines Startup daher und wird dir halt das Genick gebrochen. Ne? Also es ist wieder das Thema, wo ich auch an der Stelle sagen muss, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, was ich auch immer wieder meinen Leuten sage, sieh zu, dass du Geld in die Finger kriegst. Also sieh zu, dass du dich professionell aufstellst. Geld bedeutet Macht. Macht jetzt nicht im Sinne von, oh Gott, ja, also ich ermächtige mich oder ich stelle mich über Dinge, sondern es ist einfach nur Mitspracherecht. Ja, und das steht und fällt mit der Selbstermächtigung. Und das ist immer wieder etwas, was ich auch wahrnehme. Deswegen danke, dass du diese Geschichte auch geteilt hast mit uns, dass dann da jemand eine tolle Idee hat, ja, einen Mehrwert schafft. Und auch da natürlich, aus welchen Gründen auch immer, die finanziellen Mittel nicht so da sind, dass Menschen auch wieder auf Spenden angewiesen sind. Also wieder aus dem Kollektiv, aus der Ideologie heraus Geld gesammelt wird. Ich kenne das ja auch mit den ganzen Lebenshöfen. Alle brauchen Geld. Ja, aber es kostet nun mal alles. Es kostet Geld. Und dann geht es wieder darum, ich habe jetzt auch gerade, wir haben einen Hund da supportet, der ganz dringend Hilfe braucht, auch da. Die Tierarztrechnungen kommen noch. Ja, er hat es jetzt am Ende doch nicht geschafft. So, aber es auch da, diese Möglichkeiten zu haben, zu sagen, ich kann eine Tierarztrechnung bezahlen, ich kann Tiere aufnehmen, ich kann meine Firma hier verteidigen vor Gericht. Es braucht einfach diese Selbstermächtigung, die Erlaubnis für Geld. Und da sehe ich nach wie vor immer noch eine ganz, ganz große Diskrepanz. Also interessanterweise nehme ich das so in dieser Foodbranche weniger kritisch wahr. Also die erlauben sich schon eher Geld, aber auch nicht alle. Ja, und dann bist du aber wieder so unfassbar abhängig davon, welche Riesen dich da durch die Gegend schieben und wem du da jetzt gerade zufällig auf einen kleinen Zeh getreten bist, ja, weil sich da jemand bedroht fühlt. Ne? Es ist unglaublich.
Ja, und die Foodbranche, also ist wirklich ein Kunde von mir, sagt ja immer, das ist schon ein Haifischbecken. Also wir haben ja eine unheimliche Konzentration, also Edeka, Rewe und, ich weiß nicht, Schwarzgruppe. Also es ist ja wirklich, es sind ganz wenige, die so viel Marktmacht haben und da jetzt auch ja, als Start-up oder so, um überhaupt gelistet zu werden, das ist nicht einfach, das ist nicht einfach. Und das erschwert es natürlich auch, dass wirklich ein Wandel kommt, weil ich meine, ich weiß es selber, dass die Einkäufer jetzt in diesen Unternehmen, die ich eben genannt habe, die stehen ja auch unter großem Druck. Also ich höre das teilweise von Insidern auch, die dann eben sagen, du hast gute Zahlen abgeliefert, nächstes Jahr nochmal 5% mehr. Und diesen Druck geben die dann weiter an die Lieferanten. Und das ist ein Klima, nicht unbedingt partnerschaftlich, sagen wir es mal so. Und in der Foodbranche ist nun mal dieser Preisdruck so krass. Und ich meine, es geht ja gleichzeitig darum, Stichwort Lebensmittelsicherheit, die Qualität muss stimmen, weil Produktrückruf oder irgendwelche Sachen kann man sich auch nicht leisten. Also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass es ja auch um die Gesundheit der Menschen geht. Und das ist dann schon echt ein großer Druck. Und ich bewundere das immer total. Also diese gerade Firmen, die dann ja auch, also diese kleinen Startups, die dann wirklich ja auch investieren. Also da geht es ja dann wirklich auch um ein großes Risiko, ein unternehmerisches Risiko. Also da denke ich immer so, Hut ab vor diesen Menschen, die da so viel bewegen und ja, so in Vorleistung gehen, auch erstmal womöglich über Jahre. Also ich arbeite ja wirklich mit vielen zusammen, die dann, weiß nicht, teilweise frisch von der Uni Geld von, weiß nicht, Family und Friends zusammengekratzt und dann da, weil sie diese Vision haben, reingehen und das machen. Und da denke ich so, wow, das ist richtig, richtig cool. Also das bereichert mich auch sehr bei meiner Arbeit, weil ich dann schon auch merke, so, wow, siehst du, Ja, es kommen immer wieder welche nach auch, die so dafür brennen und da auch wirklich Gas geben. Ja.
Ja, es ist super schön. Jenseits von der Foodbranche, machst du auch Dienstleister? Also supportest du auch vegane Dienstleister oder Menschen, die halt im Bereich Ethik irgendwie was voranbringen?
Ja, so NGOs schon. Also ProVeg zum Beispiel ist ein Kunde, aber es ist schon eher Unternehmen, weil es einfach, ich hab ab und zu mal einen Buchautor oder so, das sind dann schon mal Leute, die eben auch, sage ich jetzt mal, ja, also als Einzelunternehmer oder so sind das schon, genau. Aber es ist eben, weil ich natürlich auch damit mein Geld verdiene, also ich bin da halt jetzt nicht der Wohltätigkeitsverband, vielleicht liegt es daran, oder halt, weil meine Expertise halt auch mehr so aus dieser Unternehmenswelt kommt, dadurch ist das jetzt mehr so gewachsen, dass ich halt schon eigentlich überwiegend oder fast nur für Unternehmen arbeite.
Mhm. Gut, sind wir wieder beim Thema Geld, es nützt ja nichts, das macht ja total Sinn, ne? Also eine Einladung an jeden, sich selbstständig zu machen und ein Unternehmen zu gründen. Wie würdest du denn zum Beispiel jetzt mich supporten mit meiner Brand Beautiful Commitment? Wie würdest du das machen?
Ja, also ich meine, ich weiß tatsächlich, du hast mir jetzt vorhin im Vorgespräch ein bisschen was erzählt. Ich würde immer erstmal gucken, so was ist da, was ist das Produkt und was ist so das Besondere daran. Ne? Also im Marketing sagt man immer dieser USP, ne? Diese Unique Selling Proposition, also das, was dich, dein Business von den anderen unterscheidet. Manchmal gibt es gar nicht das eine, was anders ist, aber dann guckt man halt, was ist so die Kombination? Also was macht dein Business unique? Weil, was weiß ich, du bist die junge Frau und du hast diese Nische mit vegan, was weiß ich, ich bin jetzt rum, ne? Und dass man dann eben schaut, so, für wen ist das jetzt spannend? Also das ist immer so die Ausgangsfrage, ne? Also es kann ja sein, dass man selber was ganz Cooles macht, aber wenn es keinen gibt, für den das relevant ist, dann ist es halt mehr so Hobby, ne? So. Und wenn man eben dann aber Leute findet, für die das spannend ist, dann zu gucken, okay, wie komme ich an die ran? Also welche Medien konsumieren die? Wo halten die sich auf? Welche Art von Ansprache brauchen die, ne? Damit die offen sind für meine Dienstleistung oder mein Produkt? Und dann, also jetzt, das ist in der Kommunikation halt meistens schon irgendwie ein Medium, ne? Also ob das jetzt irgendwelche bestimmten Zeitschriften sind oder, weiß ich nicht, wenn es junge Leute sind, TikTok, vielleicht LinkedIn, wenn es jetzt mehr so Business-Kontakte sind und dann eben zu gucken, wo sind die da und mit welchen Inhalten, wie muss ich das aufbereiten, dass es halt dort gut ankommt. Und natürlich muss man halt so, ne, die eigene Website und so, dass das alles aus einem Guss ist und gut aussieht und Fotos und Texte, dass das stimmig ist und sie hat es schon gesagt, Verpackungen bei Produkten sind wichtig, also so ist es auch bei Dienstleistungen, ne? Dass das halt alles passend rüberkommt.
Ja, das heißt also, du machst mit deiner Agentur dann halt eben auch diese, ja, du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, es verschwimmt manchmal so ein bisschen, also Marketing und PR, weil PR ist ja im Prinzip dieses Platzieren, ne? Das ist nach außen tragen, platzieren, verknüpfen, Kommunikation, Schnittstelle, würde ich jetzt so sagen. Ist das so richtig? Kann man das so sagen?
Steht ja für Public Relations, also Öffentlichkeitsarbeit. Und die Öffentlichkeit sind ja im Grunde alle Stakeholder, die in irgendeiner Form potenziell mit dir, deiner Marke in Kontakt kommen. Und manche unterscheiden noch Pressearbeit, aber letztendlich ist ja die Presse auch ein Teil dieser Öffentlichkeit. Also eigentlich ist es ein Unterbegriff. Und das ist so ein bisschen eine Definitionsfrage. Also in manchen Unternehmen wird die PR als Unterform vom Marketing gesehen. In manchen Konzernen ist es parallel angesiedelt und in manchen ist die Kommunikation sogar über dem Marketing. Also das ist so ein bisschen eine Auslegungsfrage. Da gibt es verschiedene Lehren. Aber letztendlich geht es natürlich immer darum, genau zu gucken, wie kann man das platzieren. Also das machen jetzt in den Medien natürlich die JournalistInnen selber. Das sind die Gatekeeper quasi. Aber wie kann ich dieses Thema an die Stakeholder bringen? Ne? Ob das jetzt Multiplikatoren sind, können ja auch theoretisch auch Politiker sein, so Public Affairs wäre das dann mehr, irgendwelche NGOs, die vielleicht unterstützen, also im Grunde auch so reines Netzwerken, dann halt die Medien, aber eben auch vielleicht auf irgendwelchen Verbraucherveranstaltungen präsent zu sein, also mit irgendwelchen Ständen, Infomaterial oder so. Also es ist ein sehr breites Feld und das finde ich halt auch so spannend, weil ja, es ist halt nie langweilig, weil man unheimlich, also es eigentlich gibt unendlich viele Möglichkeiten. Und also jetzt gerade nach Corona habe ich das so gemerkt, dass so Live-Events wieder total hip werden. Also wir haben da jetzt auch mit einem neuen Format gestartet letztes Jahr. Das war super und das macht mir so viel Freude, einfach so zu sehen. Also gerade durch Social Media und so, und wir alle, viele von uns hängen ja sehr viel vorm Rechner und am Handy, wie schön das ist, ne, diese echten Begegnungen im realen Leben und dass das eine ganz andere Verbindung schafft. Und gerade bei Foodprodukten, also die muss man ja auch verkosten. Also man muss das riechen, das schmecken, das fühlen, diese Haptik ist total wichtig und das geht halt nur live. Und ich meine, natürlich funktionieren deswegen auch irgendwelche Instagram-Reels gut, weil da kocht jemand, erzählt was dazu. Aber es muss dann auch noch auf meinen Teller. Ne? Und da bin ich gerade ein großer Fan. Früher, also klar, Corona sowieso nicht. Und auch davor haben wir Events schon gemacht. Aber es ist halt immer eine sehr teure Geschichte. Ne? Also so ein Event zu schmeißen. Ich meine, du weißt selber, es ist viel Arbeit. Und du willst ja auch die richtigen Leute da sitzen haben. Und gerade beim Presseevent, da musst du dir dann schon echt was einfallen lassen. Kann ja nicht jeder irgendwie, weiß ich, Billie Eilish einfliegen oder so. Und da ein gutes Konzept zu haben und die richtigen Leute. Und dann ist das wirklich wirklich nachhalt. Also ich werde teilweise von JournalistInnen noch angesprochen, die, weiß ich, eben letztes Jahr beim Event waren. Ah, das war doch so toll, wir haben das und das gemacht. Ach, super. Ne? Und während sie sonst mit E-Mails zugeschüttet werden und irgendwie zugeballert mit allem Möglichen, also wie wir alle bei der Arbeit. Und das ist eben schon nochmal was, wo man dann wirklich richtig in Austausch gehen kann.
Hm. Du hast es eben gerade nochmal die Billie Eilish angesprochen und es ist mir so ein Gedanke gekommen, weil sie ja halt eben auch so viel Einfluss und Macht hat. Was ist es, was jemanden zu so einer Persönlichkeit macht? Was braucht es, um so präsent, so gesehen, so gefragt zu sein, dass man jemanden einlädt auf eine Presseveranstaltung, auf ein Presseevent und dann wollen alle kommen? Was braucht's?
Warte mal, jetzt, also du meinst jetzt, wenn man keine Billie Eilish hat, oder?
Genau, also wie werde ich selber zu einer?
Ach so, wie werde ich zu einer Person, wegen der alle kommen?
Zu so einem Vorbild, zu so einer Brand, die halt einfach die Bude voll kriegt.
Ach so, jetzt, ja, okay.
Aus deiner Perspektive jetzt, du hast sie kennengelernt, jetzt als Beispiel oder auch, ne, die anderen Menschen oder halt eben auch aus der Sicht von deiner Arbeit, also wie...
Ja, okay, ja, also ich meine, ich meinte jetzt mehr, sie einfliegen zu lassen, genau, aber ich meine, das ist eine Person, ist natürlich eine ganz andere Geschichte sonst da, ne, so, obwohl die natürlich auch letztendlich Marken oder so sind, aber so sehe ich das ungern. Also jetzt bei unseren Events, da war es tatsächlich der Mix, also wir haben verschiedene Brands zusammengebracht und haben das Ganze unter das Thema Plant-Based gestellt, also Press Day Plant-Based haben wir das genannt, um eine Story zu bieten. Und ich glaube, das ist der Hack. Ne? Also gerade wenn wir die Medien ansprechen, aber auch Influencer, so platte Werbung, da schalten wir ja eigentlich mehr oder weniger auf Durchzug. Ne? Weil wir werden so zugeballert mit irgendwelchen Werbebotschaften permanent. Also ich brauche ja nur zur U-Bahn zu gehen und, ne, weiß nicht, Splitscreen hier und Bildschirm in der U-Bahn und Plakat da. Auf dem Handy erst recht. Und um da rauszustechen, braucht es mehr. Ne? Also klar, irgendwie ein catchy Slogan oder so fällt uns vielleicht ins Auge, aber wir bilden dann nicht unbedingt eine Verbindung her, also stellen nicht unbedingt eine Verbindung her zu der Marke. Und wenn ich jetzt das schaffe, ein Thema, eine Story zu rüberzubringen, dann ist das ja ein Mehrwert. Ne? Also das ist was man weitererzählt, was emotional berührt. Das sind ganz andere Gehirnareale, die da angesprochen werden. Und diese Story jetzt in dem Sinne von Press Day Plant-Based, das macht irgendwie neugierig. Plant-Based ist ja im Deutschen der Begriff noch nicht ganz so gängig. Also im UK und auch in den USA wird das schon viel benutzt, weil man eben festgestellt hat, vegan, das polarisiert sehr. Das assoziieren viele mit... irgendwie radikal Leute, die nachts an irgendwelche Ställe einbrechen, wobei ich ja das, was in den Ställen passiert, ja, dramatisch finde, das wäre radikal, aber okay. Und diese Geschichte halt zu liefern, das ist, glaube ich, wichtig. Ne? Also, dass Leute irgendwas haben, was ihnen diesen Mehrwert gibt und das kann halt Unterhaltung sein, aber eben dann kombiniert mit wirklich auch, ach Mensch, das kannte ich ja noch gar nicht, das Produkt, ach und das... weiß ich nicht, wir hatten jetzt zum Beispiel so eine Kartoffelmilch da, die ist noch ganz neu, gab es auf der Welt noch nicht. Und Kartoffelmilch ist ja krass. Und ist ja, klingt jetzt vielleicht auch gar nicht so sexy auf den ersten. Also ich würde jetzt nicht denken, ist bestimmt wahnsinnig lecker. Oh, schmeckt. Wow, macht einen super Schaum. Ach, ist ja interessant. Ach, da sind auch Proteine drin. Das sind sogar gute. Ach, schön. Genau. Und ne, wenn du sowas halt über diese Story halt mit Plant-Based, neugierig, Offenheit, also das haben wir ja eigentlich alle auch noch hoffentlich noch ein bisschen in uns. So wie als Kind, neugierig zu sein, ne? Offen zu sein. Wow, was hat der andere? Ne? Und das zu bespielen und nicht die Defensive, die Ängste, du hast es angesprochen. Ne? Also diese Gier, über die wir sprachen, dass es ums Geld geht, ist ja im Grunde die Gier. Und die Gier kommt aus der Angst. Ne? Aus der Angst, zu kurz zu kommen, zu wenig zu sein, aus dem Mangel heraus. Und, ne, und dann zu appellieren an, ja, ich sage es jetzt mal ganz platt, an das Gute in Menschen. Ne? Oh, Entschuldigung, ich sehe so Wort zum Sonntag hier.
Es ist total spannend. Du hast es jetzt gerade eben nochmal gesagt, auch auf dieses Event wieder bezogen, weil mich interessiert das wirklich sehr, weil wir haben ja weniger mit Produktunternehmern zu tun, sondern eher mit Menschen, die selber die Brand sind. Und deswegen frage ich jetzt nochmal, weil du hast eben auch gesagt, auf diesem Event, ja, dann hole ich mir ein paar Influencer dazu. Die sind ja eine Brand. Und die erzählen ja eine Geschichte, die sind ja wer, weil das ist ja wieder das, was uns berührt. Emotionen, da ist jemand, Vorbilder, haben wir da schon das Thema und so. Wie werde ich zu so einer Billie Eilish, wie werde ich zu so einer Influencerin oder zu so einer Brand? Aus deiner Sicht. Um selbst die Geschichte zu sein.
Naja, also ich meine, da ist es natürlich wichtig, ja, mach dein Ding, ne? Also dass diese Authentizität ist, also wir schauen wirklich genau, wer da kommt, und das ist wichtig, dass das eben wirklich Leute sind, die ihr Ding machen, und das ist ja was dann auch deren Follower merken, also deswegen sind es ja die Follower. Und ich meine, im Marketing sagt man ja auch immer, du kannst nichts entwerfen, was allen gefällt, ne? Du kannst nur was entwerfen, was bei einigen aber dann wirklich ins Herz trifft, so. Und ich denke, so ist es halt auch bei deiner Marke oder jetzt bei den Influencern. Selbst wenn der nur, weiß ich nicht, 20.000 Follower hat, aber wenn das Follower sind, die ein super Match haben und die auch wirklich engagieren mit demjenigen, dann ist das ja ein viel höherer Wert als derjenige, der vielleicht 100.000 hat, aber Gott, die nehmen nicht groß zur Kenntnis, was da gepostet wird, und interessieren sich nicht wirklich, interagieren nicht wirklich mit den Inhalten. Also da einfach die Qualität ist da das Entscheidende. Und ich meine, da gibt es natürlich andere Meinungen dazu, ne? Also die sagen, ja, aber es ist ja trotzdem die Reichweite oder so. Aber ich finde gerade Social, es gibt so viele Daten, die man erheben kann. Aber wenn man die dann hinterfragt und schaut, ja, aber welche Conversion steckt denn wirklich dahinter? Also wer hat wirklich einen Kauf getätigt dann? Das lässt sich oft gar nicht so einfach sagen, sodass die Zahlen im Grunde auch so ein bisschen fake sind, dass die einen vielleicht auf den falschen Weg führen und man denkt, wow, super erfolgreich, aber letztendlich ist null auf die Marke oder null auf den Umsatz eingezahlt hat. Also dieses, ja, im Grunde das, was ich ja auch meinte, was ist das, was dich unterscheidet von anderen? Was ist das, was du der Welt sozusagen anzubieten hast, ne? Was du gut kannst, und zu schauen, ja, wo sind die Leute, dass die das erfahren und damit vielleicht auch anzuecken. Also ich habe ja selber auch für mich diese Entscheidung getroffen, inwieweit lehne ich mich mit diesem Thema Plant-Based aus dem Fenster. Also ich nenne es auch krass vegan und nachhaltig, weil und nachhaltig dachte ich, das versteht jeder. Ist ja schon ein bisschen älter, dass ich das so mal gelabelt habe, diesen Ansatz, diesen Bereich, den ich halt bediene bei meiner Arbeit. Und ich habe dann halt schon auch so ein bisschen gedacht, das stößt bestimmt den einen oder anderen auch vor den Kopf. Und das ist sicherlich so. Und der eine oder andere, das sind wahrscheinlich 80% oder 90% der potenziellen Kunden da draußen. Ne? Mhm. Vielleicht sogar 98%, ich weiß es nicht. Aber solange es genug gibt in diesen anderen 2% und die mit mir arbeiten wollen, dann macht mich das doch glücklicher als die anderen, die eigentlich mich ja eigentlich doof finden, wenn ich ihnen die Wahrheit sagen würde. Ne? So.
Ja. Absolut, zu 100%. Und der nächste Step ist dann halt zu sagen, okay, wie bringen wir das in die Ausdehnung? Also wie machen wir aus 2% 3% und aus 3% 10% und so weiter?
Genau, genau. Also und da jetzt auch hier mein Beispiel Press Day, ne, da bringen wir verschiedene Marken zusammen, die sich präsentieren. Und inzwischen sind viele konventionelle Unternehmen, die halt ein bisschen Plant-Based machen, auch gern dabei. Weil die sich halt nicht ausgegrenzt fühlen, sondern im Gegenteil. Ne? Also ihr seid willkommen mit euren pflanzlichen Produkten. Die anderen lasst bitte draußen so. Und dann ist das für die auch auf einmal akzeptabel. So, ne? Und ich meine, ich arbeite ja auch noch für Marken, die jetzt nichts, also die, ich würde jetzt nicht mit Tierprodukten irgendwie arbeiten wollen, aber die halt was machen, was nicht damit zu tun hat. Das gibt's auch, weil die wissen, dass ich diesen Bereich habe, aber es stört sie nicht sozusagen. Und dann sind das auch meine Leute, sage ich mal, ne? Also die das akzeptieren. Also es muss ja hier keiner sagen, wie er sich ernährt, ne? Der mit uns zusammenarbeiten will. Das ist nicht das Thema, sondern wofür, was machen wir?
Ja. Ja, mega.
Ja, und es macht dann echt auch Spaß, weil du hast schon so das Gefühl, es... ich verschwende nicht meine Lebenszeit. Also es hat mich immer früher so geärgert. Ich war ja auch mal angestellt. Und ganz abgesehen davon, dass natürlich auch manche Projekte, die du dann machst, wo du genau weißt, dass das irgendwie nicht funzt. Aber wenn du eben auch noch das Gefühl hast, also selbst wenn es funzt, was ist, hat die Welt davon gewonnen? Nichts. Und ich meine, so viel kann man mir gar nicht zahlen, als dass es dann, es klingt jetzt so arrogant, aber ich hoffe, ne, du weißt, wie ich das meine, ne, dass ich jetzt meine Zeit dafür opfere und nicht, weiß ich nicht, lieber mit meinen Kindern Backe Kuchen mache oder sowas. Ne? Also es ist natürlich, man muss irgendwo von leben, ganz wichtiger Punkt, und das muss irgendwo reinkommen. Und insofern bin ich ja auch sehr privilegiert, ne, dass ich hier, ich habe ein Dach über dem Kopf, Strom und muss nicht hungern, Wasser habe ich auch, ist super. Und wenn das aber da ist und ne, für meine Grundbedürfnisse gesorgt ist, dann nehme ich mir zumindest diesen Luxus und genieße den, zu gucken, wie ich meine Zeit verbringe.
Na, natürlich. Ja. Ja, es sei dir auch der Champagner gegönnt.
Ja, nehme ich auch, genau. Ja, aber ich meine, das muss man manchmal, also das darf man ja halt auch nicht vergessen, weil gerade so, also ich meine, ich weiß ja, viele haben einfach nicht die Mittel, die sind froh, wenn sie irgendwie über den Tag kommen und haben gar nicht so die Möglichkeiten, sich jetzt zu überlegen, ach, aber ich lieber für den Kunden oder lieber für den. Und dann klingt das vielleicht auch sehr abgehoben oder so. Ne? So.
Nee. Finde ich nicht. Ich finde das wichtig. Ich finde das wichtig, dass wir über solche Sachen sprechen. Ich weiß, in der Szene, das ist immer so ein Tabuthema, auch da wieder das Thema mit dem Geld. Aber wenn es dir gut geht, ja, dann ist es, das ist ganz wichtig, weil es macht dich ja beweglich. Ja, es macht dich beweglich. Wenn du in der Fülle bist, kannst du Dinge tun, kannst du Dinge bewegen. Es nützt niemanden, wenn du irgendwie am, keine Ahnung, da jeden Tag dann dein Reis mit Bohnen isst und ansonsten da irgendwie auf einer Pritsche pennst. Dann kannst du keinen großen Unterschied in der Welt machen. Ja, also es geht schon darum, dass es dir gut gehen darf, dass du dich in eine gute Ausgangslage bringst, damit du entsprechend wirken kannst. Und ich sehe es auch so, und ich weiß, damit polarisiere ich auch immer wieder, aber du bist immer eine Inspiration für andere Menschen. Immer. Und du machst immer einen Raum auf. Und wie geil ist es denn, dass wir mit so einem ethischen, geilen Scheiß so viel Geld verdienen können? Dass das überhaupt möglich ist? Ja, dass man halt eben nicht immer nur die bösen Sachen machen muss, ja, das, was, wo wir sagen, okay, die bösen Großindustriellen oder so, sondern dass man auch sagt, okay, wie kriegen wir es denn hin, möglichst viel Geld in die richtigen Hände zu bekommen und das nicht zu verstecken, sondern das nach außen zu tragen und damit Menschen zu inspirieren, dem zu folgen, sich das auch für sich zu ermöglichen, ja, sich das auch zu erlauben, und da geht der Raum auf, und das finde ich so wichtig.
Ja, und es ist eben ja auch nicht schwarz und weiß, ne, also es gibt ja auch viele, die, weiß ich nicht, morgens, mittags und abends Wurst essen und in anderen Bereichen super Sachen machen. Ne? Die gibt es eben auch. Ne? Und genau, und deswegen finde ich es auch so wichtig. Also, du sagtest ja auch schon, wir leben nun mal in dieser Welt. Ne? Und wenn ich mich da abschneide und nur noch in meiner Bubble bleibe, dann predige ich halt nur zu den Bekehrten. Ne? Und das wäre schade. Also ich meine, es ist ja auch schön, sozusagen bestätigt zu werden, finde ich ja auch immer toll, und wie wir jetzt so plaudern und ne, man muss jetzt gar nicht groß erklären oder so, aber es ist halt auch wichtig, in Kontakt zu bleiben mit denen, die das vielleicht anders sehen und so. Und das ist ja, ich meine, wir haben ein großes Thema auf, aber gerade generell so ein Thema, dass mit so einer polarisierten Gesellschaft das oft nicht mehr stattfindet, ne? Dass die einen nicht mehr mit den anderen reden, und dann wird es richtig, richtig schwierig. Wenn das so weiter auseinanderdriftet, dann als Gesellschaft können wir nur existieren, indem wir Kompromisse finden, indem wir irgendwo, und natürlich müssen wir unsere Argumente vortragen, und das machen wir ja auch und versuchen da auch, denen mehr Gewicht zu verleihen, weil es wird immer heißer, aber es geht nur zusammen. Und deswegen bin ich auch dankbar für die Konzerne, die da mitmachen. Und also nicht nur bei unseren Press Days, weil das für Katrin Kaspar gut ist, sondern generell diese Sparten auch hochziehen. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie.
Ja. Ja, zu 100%.
Na? Und wenn die dann irgendwann nur noch Plant-Based machen, also dann feiere ich das natürlich. Na, so. Aber
kümmern wir uns um andere Sachen.
Genau. Ja, ich finde das auch so, weißt du, das hat mich mal sehr beeindruckt. Ich glaube, das war in die Verwandlung, das Kafka geschrieben hat, mit diesem, jetzt kann ich den in die Augen sehen, denn ich, er muss in der Biografie gewesen sein. Er schreibt, jetzt kann ich dir in die Augen sehen beim Zoobesuch, denn jetzt esse ich dich nicht mehr. Also dieses, dass wir erstmal diese Scham, diese nicht auszuhaltende Scham irgendwie überwinden müssen, damit wir was verändern können. Ne, weil ja. Scham ist ja so ein Gefühl, das kann keiner aushalten. Das ist eines der Allerschlimmsten. Und da sind wir wieder beim, keiner will anders sein, weil das ist ja genau das. Scham, ne, hält uns da, also ist ja eine Form von sozialer Kontrolle. Und ja. Solange das ja okay ist, Tiere zu essen, muss ich mich nicht schämen. Aber in dem Moment, wo ich drüber nachdenke, dass das vielleicht doch nicht so okay ist, dann schäme ich mich. Und das Gefühl wollen wir ja unbedingt vermeiden. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, wenn ich weniger Fleisch esse, muss ich mich vielleicht schon weniger schämen. Und wenn ich es dann gar nicht mehr esse, vielleicht gar nicht mehr. Und dann kann ich vielleicht irgendwann das Ganze hinterfragen und überlegen, war das überhaupt so gut?
Ja. Ist ein Prozess.
Ja.
Es ist ein Prozess und dazu sind wir Einladung.
Ja. 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 Und leckere und coole Produkte. Und Dienstleistungen natürlich auch, ne? Bei dir soll ja auch schön aussehen, was du anbietest, ne? Und irgendwie Lust machen und so.
Natürlich, natürlich. Ja, also es geht immer nur darum, eine Inspiration zu sein, eine Einladung zu sein, einen Raum aufzumachen und Menschen vor allen Dingen auch, wie du auch schon immer wieder betont hast, nicht von oben herab zu betrachten, sondern immer die Hand zu reichen und ihnen die Erlaubnis zu ermöglichen, überhaupt mal hinzusehen, sich ein Stück weit zu öffnen, auch dass da mal ein Trauma triggert, dass da mal eine Aktivierung stattfindet und sich dem einfach zu stellen, damit solche Themen heilen können. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Und gerade bei Tierrechtsaktivisten, ich sehe das auch immer wieder, die sind ja sehr, sehr empathisch und leiden ja teilweise auch mit. Also geht ja weit über Mitgefühl hinaus. Und das ist ja auch immer wieder etwas, was in uns damit in Resonanz geht. Also unsere eigenen Themen spiegeln ja auch wieder das. Und so viele Menschen da draußen, dieser Mainstream, du sagst immer die 98%, das hat ja ganz viel mit Abspaltung zu tun. Scham, genau wie du gesagt hast, ja, ist die niedrigste Emotion, die man überhaupt empfinden kann, hält uns ganz flach. Ja, denn Angst ist da entsprechend noch gefolgt. Und wenn wir den Dingen natürlich so in die Augen sehen, dann haben wir natürlich genau das Problem, dass wir dann dicht machen. Und das ist halt diese Abspaltung. Und es gibt im Prinzip so viel, für das wir uns, wenn wir mal bewusst drüber nachdenken, schämen sollten, könnten als Menschen, was wir der Erde antun, was wir, ne, also Mutter Erde antun, was wir unseren Mitmenschen antun, was wir unseren Kindern antun, was wir unseren, ja, oder den Mitlebewesen, gibt es ja ganz viel. Also nicht, dass ich jetzt an die Scham appellieren würde, aber es ist ja nun mal so. Ja, also das geht schon damit los, sitzt einer vor mir im Auto, schnippt eine Zigarette aus dem Fenster, wo ich denke so, du weißt doch, dass das scheiße ist. Ja, also so Kleinigkeiten auch. Und es funktioniert aber nur, weil A, alle anderen machen es, ist genau, was du gesagt hast. Und es ist halt einfach diese kollektive Abspaltung, ja. Und das ist ein unglaublicher Prozess und jetzt auch für mich zum Beispiel so meine Lebensaufgabe, da einfach immer mehr Zugang zu schaffen, diese Brücken zu bauen, in Kommunikation zu sein und Menschen einfach dabei zu helfen, wirklich behutsam hinzusehen, um solche Themen einfach zu integrieren. Und dann werden andere Entscheidungen getroffen.
Ja, aber es ist eine Riesenherausforderung. Ne? Also jetzt, wo du das mit dem Zigarette-Schnipsen ansprichst. Ich habe selber früher mal geraucht und ich weiß noch so, wie ich, Anfang 20, ich war auf einer Geschäftsreise und kam so am Bahnhof an und Zigarette weggeschnipst. Und dann spricht mich so ein älterer Herr an, ganz freundlich. Oh, wissen Sie, entschuldigen Sie, ich habe das gerade gesehen, wissen Sie, wie lange das dauert, bis so eine Zigarettenkippe sich aufgelöst hat oder so? Und ich so, ja, 15 Jahre. Und ich so, ich habe mich natürlich total geschämt, ne? Habe so getan, als hätte ich nichts gesehen. Habe sie, glaube ich, noch nichts gehört, habe die dann noch aufgehoben, tatsächlich meine ich. Und ich habe das nie wieder gemacht, weil was mich beeindruckt hat, war, dass er so freundlich gesprochen hat. Und da habe ich so gedacht, wow, ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob jemand anders jetzt ausreagiert hätte, aber bei mir hat das gewirkt. Diese Freundlichkeit, die ich in dem Fall fast so als unangemessen empfand, weil ich war ja der Idiot. So, er hätte allen Grund gehabt, mich irgendwie anzublaffen zumindest oder so. Und da, das habe ich mir gemerkt. Und ich habe immer so gedacht, okay, wenn ich das sehe, das bin ich, ne? Und wie würdest du darauf reagieren? Und dann manchmal habe ich das, meistens habe ich die Geduld nicht, aber ich habe schon ein paar Mal es geschafft, dann wirklich auch zu sagen, so ein bisschen mit meinen Worten, das, was zu mir gesagt wurde. Und ich war selber erstaunt von der Wirkung. Also da haben dann wirklich auch einmal so, sie sagt dann, ja, ich musste sie erstmal runterwerfen, damit ich sie austreten kann. Das fand ich auch gut, okay.
Und ja, das ist dann der Beschützeranteil, der sich dann schnell eine Geschichte erzählt. Das ist ja auch in Ordnung, aber im Prinzip hast du sie ja erreicht, ne?
Das meine ich halt, ohne, ne? Und okay. Genau, aber ich bin die Letzte, die das hier irgendwie drauf hätte. Frag meine Kinder. Also, wir sind alle Beginner.
Absolut, wir sind alle Lernende und da ist noch so viel. Ich sag mal, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber ich nehme es jetzt für mich einfach mal an, dieses Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja, also da sind wir noch ganz am Anfang. Aber das ist ja das Schöne, es ist ja eine riesengroße Reise. Wir haben eine tolle Aufgabe vor uns, ich glaube, die schönste überhaupt, ein beautiful commitment. Und liebe Katrin, ich freue mich, dass du ja bei uns im Podcast warst. Es war ein ganz, ganz tolles, inspirierendes Gespräch. Du bist eine unglaublich tolle, inspirierende Persönlichkeit mit so viel Herzblut dabei. Und ich glaube, mit dir zusammenzuarbeiten ist eine reine Freude.
Oh, danke schön. Aber das gebe ich dir zurück, sehr gerne. Ich danke dir, dass ich da sein durfte.
Ich habe zum Schluss noch mal eine Frage an dich. Und damit würde ich dir auch sehr, sehr gerne das letzte Wort überlassen. Und zwar, wo wir auch gerade viel über PR und Presse gesprochen haben, stell dir vor, du könntest einen Artikel verfassen, wo du weißt, jeder Mensch auf dieser Welt, es wird in alle Sprachen übersetzt, würde diese Botschaft empfangen. Was würdest du hineinschreiben? Wenn du wüsstest, es hätte auch keine Konsequenz für dich, am nächsten Tag bist du Sternenstaub, was würdest du der Welt mitteilen?
May all beings be happy, may all beings be free. Das kommt aus dem Yoga, Lokha Samastha Sukhi no Bhavantu. Ich finde, das sagt alles.
Ja. Auch so schön.
Dankeschön.
Dankeschön, liebe Katrin.
Ich danke dir. Dann mach's gut. Ihr alle.